Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Was für ein Brett an Podcast-Folge haben wir da denn wieder hingezaubert? Rosa Klöser war zu Gast und sie erzählt von ihrer ganzen Saison, wie sie mit dem Radsport angefangen hat, von Zwift-Rennen über die ersten Straßen und dann auch mal Gravel-Rennen ausprobiert, schnell erkannt, dass es für sie die geilste Disziplin sein könnte, dort Performance zu bringen. Wir haben einmal das Training analysiert und ihr ganzes Unbound-Rennen besprochen, plus wie es in Zukunft weitergeht. Also wenn du wissen möchtest, wie man vielleicht zu der Top-Elite der Gravel-Szene gehört, dann hör auf jeden Fall in die heutige Podcast-Folge rein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute wieder mit einem Gast und keiner geringeren als Rosa Klöser. Und wir sprechen heute über ihren Jahresverlauf, ihr Training, wie sie zu der Performance gekommen ist, wie sie dieses Jahr abgeliefert hat. Bevor wir Rosa gleich vorstellen, erstmal hi Lennart.
Hi Lukas.
Wie ist es?
Hi Rosa. Bei mir alles gut. Ich frage mich, wieso es so lange gedauert hat, bis wir diese Folge hingekriegt haben.
Ja, stimmt.
Aber da Gastfolgen oftmals eine Vorbereitung und Koordination erfordern, beantworte ich damit die Frage auch schon. Ein bisschen schlecht im Koordinieren.
Wir haben zwei Notizblöcke und eine Word-Datei voll. Auf jeden Fall mit Statistiken, auch die ich heute mitgebracht habe. Das heißt, egal welche Frage du stellst, Lennart, ich bin vorbereitet, sage ich jetzt.
Bin ich gespannt. Ja, wir haben ja hier die Konstellation Coach und Athletin. Ich kann ganz viele Fragen stellen. Das ist praktisch, mir sind auch die Fragen relativ schnell eingefallen. Das war auch gut. Und erstmal Rosa, schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich. Ich glaube, das wird eine coole Stunde. Und ja, bin
Stunde?
Ready.
Ich wollte sagen, das wird mehr als eine Stunde. Das ist aus Erfahrung egal. Das sehen wir gleich.
Soll ich mal anfangen? Weil ich habe tatsächlich bei mir fängt die Geschichte Rosa Klöser letztes Jahr erst so richtig an, wo ich sage, da habe ich dich das erstmal wahrgenommen und habe das auch gar nicht hinterfragt, aber dachte man irgendwann dieses Jahr mal so, ja, wie lange fährt die eigentlich schon Rad und was hat die vorher gemacht? Und das wäre jetzt auch meine erste Frage zum Einstieg. Du bist, glaube ich, vor 3 Jahren aufs Rad gekommen, aber erzähl gerne erstmal selbst, was du vorher gemacht hast und wie du zum Radfahren gekommen bist.
Genau, ja, also 3 Jahre stimmt so ungefähr. Ich würde sagen, wahrscheinlich eher 3,5 Jahre. Ich bin eine Person, die so ein bisschen mitten in der Corona-Zeit, wie viele andere, das erste Mal aufs Fahrrad gesprungen ist. Hauptsächlich bin ich aber aktuell, also Stand heute, 25. Oktober, noch eine Vollzeit-Doktorandin oder PhD-Studentin. Und fahre halt in dem Sinne jetzt parallel Fahrrad. Und ich denke, es ist auch richtig zu sagen, dass ich dir erst letztes Jahr aufgefallen bin, weil ich letztes Jahr 2023 ja Rennfahren angefangen habe. Und davor gab es dann noch nicht so viel zu sehen von mir. Deshalb ist das sehr in Ordnung und richtig.
Aber hast du vorher schon irgendwelche anderen Sportarten gemacht oder bist du einfach vor 3,5 Jahren aufs Rad gestiegen und hast gesagt so, oh, ich habe ja eigentlich schon mal jetzt hier eine ganz gute Schwelle dafür, dass ich einen Ausdauersport gemacht habe?
Ja, also ich würde sagen, ich war immer sportlich, aber ich habe definitiv keinen Leistungssport betrieben. Ich habe im jungen Alter, also ich würde sagen, ich hatte immer ein Talent für Ausdauersport. Also ich war manchmal so ein bisschen der komische Vogel, der dann irgendwie im Schwimmverein war, also nicht im Schwimmverein, sondern im Schwimmleistungskurs war in der Schule, aber ich war die Einzige, die nicht im Schwimmverein war. Also ich hatte ja für Ausdauersport schon irgendwo ein Talent und bin auch teilweise ein bisschen gelaufen, habe Tennis gespielt, aber irgendwie so ganz viele Sportarten eigentlich bunt gemixt, aber definitiv nie auf dem Leistungsniveau.
Hast auf jeden Fall ordentliche, ich sag mal, aerobe Leistungsfähigkeit schon irgendwie bewiesen, als du auch losgelegt hast mit dem Sport. Ich meine, ich hatte mal deinen Training Peaks ein bisschen in der Historie zurückgescrollt und in dem Jahr, wo du mal anfängst mit Fahrradfahren, kommen wir auch mal häufiger auf 22 und 25 Stunden Wochen, 7 Kilometer die Woche. Also das muss man auch erstmal mit, ich fange gerade erst an mit Fahrradfahren, so umsetzen können. Das ist, da hast du schon recht, da hast du einfach ein Ausdauertalent schon bewiesen.
Woher kommt das eigentlich dann? Also weißt du, du steigst ja jetzt nicht. Also hast du regelmäßig dann auch Sport gemacht, also so wie die meisten Leute, die jetzt irgendwie Radfahren, die in der Jugend gesagt haben, so zwischen 3 und 5 Mal mache ich eine Ausdauersportart oder Sportart, oder hast du wirklich so 2-mal die Woche oder 1-mal die Woche Sport gemacht und dann hast du dich aufs Rad gesetzt und dann ging es voll los?
Ja, ich würde sogar sagen, dass kurz bevor ich mit dem Radfahren angefangen habe, sogar eher so, ja, 1 bis maximal 2-mal die Woche Sport war. Einfach aus dem Grund, dass ich akademisch oder berufsbedingt extrem eingespannt war. Also bevor ich jetzt mit dem Radsport angefangen habe, war ich teilweise, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was in der Unternehmensberatung. Da hast du teilweise schon, weiß ich nicht, 80 Stunden.
Zu viel Freizeit.
Ja.
Man kennt's.
Man kennt's, da dreht man sich nur die Däumchen. Nee, genau, und da ist dann der Sport teilweise bei mir auch echt kurz gekommen. Oder jetzt auch bei der Masterarbeit kurz vorher. Das heißt, ja, ich würde sagen, wenn es gut lief, habe ich so dreimal die Woche Sport gemacht. Aber ich glaube, realistisch waren es ein bis zweimal die Woche. Das war aber in der Jugend definitiv anders. Also in der Jugend habe ich extrem viel Sport gemacht.
Mhm. Dafür dann im ersten Sommer, jetzt sind wir gerade bei 22, habe ich gerade gesehen, so 4 Wochen, also 28 Tage, 2 Ruhetage. Also dann noch schon richtig Bock gehabt, ne?
Ja, genau, so war das dann. Also das war dann halt, ne, nach so einer abgegebenen Masterarbeit, das war, ja, wie gesagt, Corona, man war viel drin. Ja, und dann irgendwie direkt aus Fahrt gesprungen und dann irgendwie direkt mal, ich glaube, ein Trip, ich glaube, das war nach Griechenland, wenn diese Stunden, die, glaube ich. Und da sind wir dann direkt mal irgendwie die halbe Insel umfahren. Genau, und dann ging es richtig los.
Stark. Ich erinnere mich, du hattest dich bei mir gemeldet, ich glaube im Herbst 22. Wir haben gestartet Ende November 22, ich glaube 28.11. war unser erster Trainingstag gemeinsam zusammen. Da hast du mich kontaktiert und es war eine Phase, typisch End of Season, da war halt ein bisschen Wechsel einfach bei Athleten, das ist normal bei Trainern, so da gibt es neue Athleten, die sagen, ey, ich habe mal Bock, dass man irgendwie gemeinsam was Projekt angeht. Und dann hatten wir gesprochen, da habe ich auch so ein bisschen mal geschaut, dachte mir so, oh, das ist, also ich wollte, da ist schon das Ausdauertalent, was ich gerade sagen wollte, da sind schon ein paar gute Zahlen dabei, ne? Da hast du auch schon so eine 10 Stunden oder 9,5 Stunden 300 Kilometer Einheit gehabt und hast schon gezeigt, dass du ordentlich was drauf hast und in dem Zuge hatten wir, glaube ich, so ein bisschen schon die ersten Ziele abgesteckt, die war sehr ambitioniert, aber ich dachte mir in dem Moment so, oh krass, aber das kann schon wirklich, das können wir auch hinbekommen, wenn wir das richtig aufziehen. Ein paar Tage später hatte sich dann Paul, dein Freund, auch bei mir gemeldet und dann war das auch so eine Phase, wo ich dann eine sehr heterogene Gruppe an Athleten neu dazu bekommen habe und dann meinte Paul auch so, meinte ich ihn gefragt so, ja und, so, was stellst du vor? Ja, World Series dann wie vorne mit reinfahren. So, okay, schon ein gutes Ziel und so. Schwelle, ja, so 3,50, 3,60. Ich so, wann hast du angefangen mit Radsport? Ja, so letztes Jahr. Das war auch, ey, wirklich, ich fand's auch ein bisschen frech und da merkt man auch euch beiden irgendwie an, dass ihr ein Talent habt, an Trainingsadaptationen auch anzupassen, so an Trainingsreize. Das ist auch nochmal etwas, ein großes Talent, was ich dir, glaube ich, unterstellen würde. Ne, dass du halt auch es erstmal schaffst, in der Zeit mit systematischem gutem Training auch erstmal an dem Punkt hinzukommen, dass der Körper sich so gut anpassen kann. Das muss man erstmal auch, es ist, was wir immer sagten, ne, auch so eine Art Talent, an den Pokertisch zu dürfen und jetzt musst du natürlich auch pokern können, aber das ist etwas, was man euch beiden auf jeden Fall gut unterstreichen kann.
Ich glaube, wenn ich das so richtig höre, jetzt die Grundvoraussetzung natürlich auch, ihr seid dann wahrscheinlich beide oder nur jetzt im Speziellen in der Lage, einfach zu sagen, ich committe mich hier für was und wenn ich das mache, dann mache ich das halt auch in einem großen Volumen. Also wenn ich jetzt höre, da 20 Stunden ganz am Anfang, das habe ich, glaube ich, 5-mal in meinem Leben gehabt, aber das Ding ist halt auch so, die Frage, die ich habe, du hast dann angefangen Rad zu fahren und dann war das direkt so Vollgas. Wo hast du das erste Konzept hergenommen? Und die zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, wenn du deine ersten Ziele definierst, dann stehst du eigentlich, du bist ja gar nicht aus dieser Welt. Das heißt, du definierst Ziele und die Frage ist halt so, was ist eigentlich so der Maßstab? Und es ist auch wahrscheinlich auch sehr gut, dass man solche Ziele dann einfach so mit so einer gewissen Unwissenheit,
Naivität
definiert.
Ja, total. Also ich würde nochmal ein Jahr zurückgehen von dem Moment, wo ich Lukas kontaktiert habe, um das vielleicht so ein bisschen reinzubringen. Also erstmal, Lukas hat definitiv recht, da waren, also erstmal um auf deine Frage einzugehen, Lennart, mit den 20-Stunden-Wochen, da waren definitiv mal so eine 30- oder eine 20-Stunden-Woche dabei, aber das ist definitiv nicht der Regelfall gewesen in den Jahren. Das waren auf jeden Fall Ausreißer. Aber ich glaube, Lukas wollte damit sagen, dass man einfach so ein bisschen von 0 auf 100 einfach eine 30-Wochen-Stunde machen konnte, ohne vielleicht komplett zu sterben.
Ja.
Genau.
Ist ja auch irgendwo eine Fähigkeit.
Danach viel schlafen. Nee, aber genau, also wir haben angefangen und ich muss sagen, den ersten Maßstab, den ich mir je gesetzt habe, war tatsächlich super witzig über Indoor trainieren, also über Swift, weil ich am Anfang die ganze Zeit, wenn ich überhaupt gefahren bin, mit Paul gefahren bin, also mit einem männlichen Athleten, mit meinem Freund. Und dann hat man ja nicht den wirklichen Maßstab. Und dann bin ich, glaube ich, ja, Anfang 2021, also ich habe Ende 2020 mein erstes Rad gekauft. Dann bin ich 2021, Anfang des Jahres, ja, ich habe zu der Zeit in Kopenhagen gelebt, das Wetter ist jetzt nicht so fantastisch da im Winter, habe ich mir halt so einen Indoor-Trainer gekauft. Zusätzlich war halt Corona. Und dann bin ich drin halt meinen ersten FTP-Test gefahren. Und ich...
Und die Zahlen noch?
Ja, genau, sag mal.
Ja, ich glaube, ich hatte 240.
Das ist aber auch ganz kurz, ne? Für den Start ist aber auch schon krass, ne? Das,
ja, das ist so. Auf jeden Fall krass.
Ja.
Muss man sagen.
Ja, und dann...
Fun Fact, ganz kurz noch.
Ja,
nach
was
dem
war
letzten
dein?
Swift-Rennen hat, nach dem letzten Swift-Rennen hat Swift meine Schwelle auf 261 korrigiert von 260.
Oh, danke, Swift.
Wow, Improvement. Wir nehmen jeden Watt mit. Hey, manche Leute zahlen viel Geld für ein Watt Aero-Improvement am Rad, also.
Das stimmt. Ja. Das ist so sehr witzig. Ich glaube, das ist halt einfach nur aus einem Rennen jetzt, aber ich habe die Schwelle anscheinend so weit runtergesetzt bei Swift, dass die mich jetzt hochkorrigieren müssen.
Und vor allem aber auch so 260 auf 261. Da steht jetzt diese zwei Zahlen, dieser Pfeil dazwischen.
Thanks. Das ist schon, was ist das für ein Pop-up jetzt hier?
Cool,
habe ich halt tatsächlich auch
Info.
Noch nie gehabt, weil meine Schwelle tendenziell wahrscheinlich immer überschätzt war. Aber auch da wieder eine Referenz, ich mache seit 15 Jahren dieses Radfahren. Wiege wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als du und bin jetzt nicht viel weiter weg, also pro Kilo wahrscheinlich.
Ich kann dir gerade sagen, Rosa ist schon an dir vorbei.
Ja, das sowieso, aber auch die Rosa von damals ist nicht weit weg.
Nein.
Pro Kilo.
Nein, die steht direkt hinter dir. Du spürst einfach ihren Atem in deinem Kopf. Und
klopft mir so auf die Schulter. Ja, okay, aber das, jetzt hören wir weiter, wie das dann war.
Ja, genau. Ja, und dann habe ich mich zu einem Swift-Rennen angemeldet. Und ich meine, ihr beide seid ja die Swift-Rennen-Experten. Aber zu dem Zeitpunkt war jetzt da auch nicht so viel los. Ich glaube, das war dann so ein... Ich habe da irgendwas ausgewählt. Ich kannte mich ja nicht aus. Da waren, glaube ich, auch tatsächlich nur 4 oder 5 andere Teilnehmerinnen. Und ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich wusste auch nichts mit dieser Zahl 240 Watt anzufangen. Und,
schön eigentlich.
Ja, schön. Und dann bin ich dieses Rennen mitgefahren und habe das dann, bin halt einfach komplett stumm von vorne, glaube ich, gefahren und habe das dann tatsächlich gewonnen. Und war dann so, wow. Ich meine, klar, da waren zwar nur 4 oder 5 Teilnehmerinnen, aber jeder kennt das vielleicht, wenn du dann so an einer sportlichen Aktivität teilnimmst und das dann gewinnen kannst, dann ist das ja irgendwie schon cool. Und dann habe ich mich gefreut und dann habe ich mir gedacht so, vielleicht bin ich ja eigentlich ganz gut im Radfahren. Und dann macht das, wie gesagt, auch immer mehr Spaß. Und dann habe ich irgendwann über das Laufe des Jahres in Kopenhagen wirklich durch Zufall Leute immer wieder in dem gleichen orangefarbenen Jersey rumfahren sehen.
Ah ja. Ja.
Und so bin ich dann zu meinem ersten Fahrradclub Ende 2021 gekommen, weil ich die tatsächlich
das
einfach...
Das war die Dänische Post. Die hatten alle, glaub ich.
Hätte auch sein. Können. Aber die saßen auf ein bisschen schnelleren Fahrrädern. Obwohl die dänische Post, also man muss wirklich sagen, in Kopenhagen, wer da noch nicht war, also die Infrastruktur zum Fahrradfahren ist da extrem ausgebaut und es hätte nun wirklich die dänische Post sein können, die da auf dem Rennrad unterwegs ist, weil da ist jeder extrem sportlich. Also genau, diesem Falle war es nicht die dänische Post, Spoiler, sondern es war ein Fahrradclub, der Amager Cykelring. Und dort habe ich dann angerufen. Da wurde ich dann sofort freudig aufgenommen und mir wurde mitgeteilt, dass das ja der Heimclub der damaligen Weltmeisterin Amelie Diedrichsen ist. Da dachte ich schon, cool. Und dann ist man ja so neu in der Welt und ist dann total aufgeregt. Und dann bin ich ja das erste Mal so zum Probefahren gegangen. Und ich erinnere mich noch, dass mir da gesagt wurde, ja, also es tut uns wirklich leid, da du, wie gesagt, komplett neu bist. Du musst mit bei den Motionists 4 fahren. Das sind so die Amateure 4. Ich dachte mir so, boah, das finde ich aber frech. Also,
war das ein Training oder war das ein Rennen?
Nee, das war ein Training. Also das sind Trainingsausfahrten und du fährst dann in verschiedenen Leveln. Also Motion 1 sind die schnellen, Motion 4 sind die langsamsten. Und ich hatte dann mal so ein bisschen auf Strava geguckt und habe so gesehen, oh, die fahren in Kopenhagen, muss man sagen, fährst du geschenkt so einen 30er-Schnitt, ne? So, und zu dem Zeitpunkt hatte ich draußen noch keinen Powermeter. Aber dann dachte ich mir so, okay, die fahren in der Gruppe 30, warum muss ich denn in dieser Gruppe mitfahren? Dann habe ich Paul angerufen, habe gesagt, okay, du kommst nächstes Wochenende, wir fahren jetzt einmal richtig schnell, dann lade ich das auf Strava hoch, dann darf ich bestimmt in Motion 3 oder 2 mitfahren. Und dann haben wir das gemacht und dann habe ich auch von dem Club eine Nachricht gekriegt, okay, du darfst jetzt bei Motion 2 mitfahren. Ich so, okay. Ja, und dann bin ich da ein paar Mal mitgefahren, das war dann auch ganz witzig und dann hatten die so ein kleines Frauensubteam und ja, da war dann eine Frau und die hat dann gesagt, okay, Rosa, ich glaube, du bist so gut, warum willst du nicht mal ein Rennen fahren? Ja, und dann bin ich im April, aber das war dann ja im Winter und so weiter und so fort, da fährt man ja kein Rennen. Dann bin ich im April 2022 mein erstes Rennen gefahren. Das ist so wie die deutsche Bundesliga, dänische Bundesliga, ist ein bisschen kleiner. Da gibt es dann eine A- und B-Kategorie. Ja, und dann bin ich da mitgefahren. Wie gesagt, keine Ahnung von Renntaktik, nichts. Einfach mitgefahren und habe dann zur Überraschung aller Teilnehmer die B-Kategorie da in meinem ersten Rennen, obwohl ich noch gestürzt bin, weil ich mich im Hinterrad beim zu nahen Draften verhangen habe. Klar,
klasse. Ganz kurz, typisches Rosa-Rennen. Also erstmal eine Lücke nach hinten, dann nach vorne bekommen, weil irgendwas war, dann zufahren und dann oben drüber gehen. Das ist so deine Herangehensweise, ja.
Klassisch. Ja, genau. Und dann habe ich das tatsächlich gewonnen und dann war natürlich so das Feuer richtig entweckt. Also ich würde sagen, das war so April 2022, dass ich so gedacht habe, okay, das macht ja richtig Spaß, Rad zu fahren. Dann bin ich aber kurz darauf umgezogen nach Amerika im Rahmen meines Doktorstudiums nach Boston gegangen für ein halbes Jahr und halt um dort zu forschen. Und dann Ende des Jahres habe ich mir aber überlegt, komm, es wäre doch echt richtig cool, einen Trainer zu haben. Ich hatte tatsächlich von Lukas gehört über euren Podcast, beziehungsweise über YouTube. Da war Lukas nämlich noch richtig aktiv auf YouTube. Und ist er ja immer noch, ne?
Was soll ich sagen? Was jetzt heißt wieder. Noch? Jetzt erst jetzt recht. Wieder. Apropos, das Swift-Rennen. Ihr könnt mal euch alle, wenn ihr wollt, anschauen, wie ich ganz souverän mir in die Fresse haue beim letzten Swift-Rennen. Übrigens jetzt aktuell auf YouTube.
Das war nix.
Das war okay. Aber ich sag dir, danach wurde es noch schlimmer bei der nächsten Trainingssession. Ich habe zum ersten Mal meine Heat-Trainingssession ausprobiert. Das könnt ihr euch mal anschauen. Das Gesicht ist wirklich ganz toll. Ja, mach mal weiter.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die hast du uns ja letztens auch machen lassen. Das war interessant. Mhm. Naja, auf jeden Fall, wie ich auf Lukas gekommen bin, ist nämlich dann, dass Lukas so der erste Coach war, von dem ich gehört habe, der Athleten sowohl für Gravel als auch für Road betreut. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, Lukas könnte eigentlich ein guter Fit sein, weil obwohl ich zu diesem Zeitpunkt erst ein einziges Mal auf einem Gravelbike gesessen habe, ich mir gedacht habe, ich werde 2023 Gravel Races fahren. Ja, und dann habe ich gedacht, das kann der Lukas sicher unterstützen, dieses Projekt. Ja.
Warum Gravel Races an der Stelle? Also du hast ja bisher einen Road Race gemacht und ein paar Swift-Rennen wahrscheinlich.
Ja.
Warum Gravel?
Und zwar, weil ich im April 2022, also das ist mal so meine Story zum Einstieg zum Gravel, im April 2022 bin ich Ende April nach Girona gereist. Eine meiner ersten Fahrradreisen mit dem Roadbike. Ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Shimano Di2 11-Speed Fahrrad mit einem integrierten Cockpit. Und dort sind mir die Kabel im Cockpit beim Reisen irgendwie kaputt gegangen, sodass meine Schaltung nicht mehr wirklich funktioniert hat. Deshalb musste ich mein Fahrrad im Shop in Girona abgeben. Und habe, während ich in diesem Shop stand, Leute kennengelernt, die gerade in Girona waren, denn es war das Wochenende von The Tracker. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt gar nichts gesagt, aber das ist halt, wie gesagt, ein Gravel-Rennen für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, eines der größten in Europa. Und dann haben mir diese Teilnehmer gesagt, warum lässt du dir nicht einfach mal ein Gravel-Bike jetzt aus, wenn dein Fahrrad doch kaputt ist? Dann habe ich das getan. Und dieser Teilnehmer war kein anderer als Piotr Havik, einer der größten...
Du bist so richtig reingestolpert.
Ja, richtig reingestolpert, richtig reingestolpert. Ja. Einer der größten oder einer der schon auch bekannten europäischen Gravel-Rennfahrer. Und mit dem haben wir dann ein Stück, also das war mein allererster Gravel-Ride, muss ich an dieser Stelle sagen. Der hat sich dann super gut direkt mit meinem Freund, dem Paul, verstanden und hat uns dann eingeladen, mit ihm einen Teil von The Tracker zu reconnen auf meinem ersten Gravel-Ride.
tolle Idee.
Tolle Idee. Die Leute, die Girona oder Gravel nicht kennen, es ist schon für jemanden, der noch nie auf einem Gravel-Bike gesessen hat, eher anspruchsvoll, denn hier gibt es schon steile Abfahrten oder große Steine. Es war dann aber super cool direkt. Ja, dann sind wir mit dem zusammen gefahren und nach der ersten Ausfahrt mit ihm habe ich ihm dann gesagt, boah, das war jetzt echt richtig cool, das war mein erster Gravel Ride. Der konnte es dann kaum glauben und hat mir den Tipp gegeben, dass wenn das wirklich mein erster Gravel Ride war, dass ich mal mir überlegen soll, Gravel-Profi zu werden. Ja, so.
Direkt so Profi.
Ja, Profi, genau. Und
doch mal Gravel-Weltmeister.
Genau, einfach Weltmeister. Hey,
ganz kurz, Rosa, gewinn doch einfach mal Unbound.
Ja, ist so.
Mach doch einfach mal.
Und ja, dann habe ich den natürlich überhaupt nicht ernst genommen, aber ich fand dieses ganze Thema Gravel trotzdem cool. Mein Freund wollte sich unbedingt ein Gravel-Bike kaufen, der hat das dann auch schon voll vor mir gemacht. Und wie gesagt, ich habe mir mein erstes Gravel-Bike dann tatsächlich erst, als ich Lukas angerufen habe, gekauft. Hatte das dann aber erst im Januar 2023, weil ich ja zu dem Zeitpunkt in Amerika war. Also alles jetzt ein bisschen kompliziert erzählt, aber long story short, ich habe halt, wie gesagt, einmal Graveln ausprobiert, Mitte 2022, fand das super cool. Habe gesehen, dass da halt jetzt es ganz viele Events zu gab, habe gesehen, dass Lukas Athleten in dem Bereich coacht, die auch relativ erfolgreich waren. Und dachte mir so, ich möchte eigentlich Road und Gravel kombinieren. Genau, und dann habe ich gedacht, dafür ist doch Lukas bestimmt der richtige Ansprechpartner.
Hm. War das schon mit so einem Hinblick auf Performance und Kompetitivem? Oder war das einfach so, ich habe mal Bock, das zu machen? Und wann hast du auch gemerkt dann, ja, okay, da ist ein bisschen was an Potenzial da? Also
ich würde Rosa ganz kurz, bevor du antwortest, ich würde Rosa unterstellen, dass sie nie etwas nicht kompetitiv macht. Also ohne jetzt ein Ziel zu definieren, aber du bist immer in der Art und Weise schon zielstrebig zu gucken, wo kann ich hin? Das habe ich schon relativ früh gemerkt.
Ja, aber safe auch so mit so einem Blick auf, ich glaube nicht, dass du da zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das wusste keiner noch zu dem Zeitpunkt, dass es so wirkliche Karrieren in dem Gravel-Sport gibt. Aber
stimmt.
Also ich glaube, das war damals, also 2022 würde ich sagen, war das noch eine ganz lustige, witzige Szene. So, aber man wusste nicht, wo sich das hinentwickelt.
2022 war noch das Jahr, da bin ich ja Unbound gefahren, wo noch so zum letzten Mal durfst du noch die Auflieger fahren beim 200-Meilen-Rennen. So, und da war da bin ich mit Auflieger gefahren, das war ein Game-Changer, das ist viel, viel besser.
War der Spirit of Gravel noch alive.
Genau, da gab es dann die Riesendiskussion, weil ich war nicht einer der Ersten, also nicht der Ersten, aber es war also eher Typ.
Pionier.
Genau, ich war Typ, lass mal hier Radrennen aus dem Gravel-Sport machen, ist ja voll geil, war eher so pro Radrennen da und pro Performance. Und andere waren halt so, nee, das ist nicht der Spirit of Gravel und bababab, und die haben sich eher dann abgefuckt, dass du dann irgendwie da zu viel Aero-Trikots anhast, und mittlerweile ist ja was ganz anderes.
Also aber zurück zur Frage, ja, genau. War da schon so ein bisschen so ein Blick hin auf Ergebnis und was könnte das werden?
Ja, um ehrlich zu sein, eher auf Road bezogen, also klar, ne, also man muss jetzt sagen, ich bin wie gesagt in 2022 vielleicht ja, vier, fünf lokale dänische Rennen gefahren. Und in 2023 hatte ich dann mit so ein paar Mädels mich zusammengeschlossen und so ein kleines Straßenteam gegründet, so ein Elite-Club. So, das heißt, ich wollte eigentlich eher Lukas Unterstützung haben, auch bei diesen, sagen wir mal, dänischen Bundesliga-Rennen
genau.
Zu performen. Aber auch aus dem Grund, weil es halt eben so ein bisschen so ein Selfmade-Team war, wusste ich, okay, wie viele Rennen werde ich jetzt wirklich mit dem Team fahren? Das ist alles sehr, sehr lokal. Und beim Gravel bin ich ein bisschen freier. Da kann ich das als Individuum machen. Und da wollte ich dann schon ein paar Rennen mitfahren. Also ich habe zu dem Zeitpunkt, wie Lukas hat schon recht, ich bin auf jeden Fall eine kompetitive Person. Ich hätte niemals gedacht, dass ich damit eine Karriere machen könnte. Vor allem unter dem Aspekt, dass ich ja also Vollzeit komplett in meinem PhD da drin war. Also klar, habe ich mir natürlich immer mal erträumt, irgendwo da eine gute Performance zu erleisten. Aber ich hätte niemals gedacht, dass ich das als Beruf oder gar Karriere machen könnte. Also das nicht.
Das ist auch noch eine Frage, die ich für später noch habe, weil die gleiche oder den gleichen Punkt kann man sich ja dann auch nochmal in diesem Jahr, oder die gleiche Frage kann man sich auch in diesem Jahr stellen. Da hat sich auch nochmal einiges geändert. Wann ist dir denn bewusst geworden, dass du da vielleicht doch irgendwie so schon ein relativ gutes Level hast in dem Gravel-Bereich? Also was war eigentlich dein erstes Gravel-Rennen dann auch?
Also ich weiß nicht, was Lukas sagen würde, aber ich würde sagen, mein allererstes Gravel-Rennen war wirklich Traka 2023. Davor habe ich so eine lokale Gravel-Series mitgemacht, aber das haben wir als so Trainingsrennen mitgenommen. Also das,
ich wollte gerade sagen, genau, du hast nämlich damals, du hast zwar gesagt, ich möchte irgendwie auf der Straße performen und so, auch die dänische Bundesliga, aber du hast halt super schnell immer sonntags diese Local Gravel-Series-Rennen bist du da mitgefahren, was ja richtig viel Spaß gemacht hat, was richtig gut war.
Wie lange sind die?
Eineinhalb Stunden.
Die werden richtig was für dich, Lennart, ehrlicherweise. Die sind nämlich kurz, so richtig. Ne? Ja. Und da gibt es auch nur so kleine Punchy Hills. Also das sind so richtige Laktat-Monster.
Nach Dänemark.
Lass mal die Local Gravel Series fahren.
Was bist du gefahren bei Tracker? Bist du 100 oder 200 gefahren in dem Jahr schon?
200, ne?
Ja.
200 schon?
Ja,
200.
Genau. Weil das Letzte, was du noch hattest vor Tracker, war dann nochmal diese Drie-Tage Nord, also diese 3 Tage Rundfahrt in Dänemark. Das war eine Straße, ne? Da warst du ja auch, da warst du richtig gut unterwegs, ne?
Ja.
Das habt ihr noch für...
Ja, da bin ich tatsächlich nur ein Rennen mitgefahren, weil, das muss man vielleicht auch über mich wissen, dadurch, dass ich dann doch halt Vollzeit ein PhD mache und habe ich eigentlich immer viel zu tun und deshalb bin ich auch oft mit vielen organisatorischen Sachen last minute dran. Da haben Paul und ich mir, glaube ich, am Tag vor dem Rennen noch ein Rad aufgebaut und dann bin ich das Rennen praktisch aus dem Kofferraum mit einem frisch aufgebauten Rad gefahren, konnte das Rennen tatsächlich gewinnen.
Das ist echt, ja. Also Rosa und Paul, das ist unglaublich, ne? Die kriegen das irgendwie immer hin, aber super viel auf den letzten Drücker. Ja, also so kurz schön. Vorm Rennen wird da nochmal eine Kette gemacht und dann wird die nochmal, da ist nochmal ein Schaltwerk neu und dann wird nochmal ein neuer Rahmen gebaut. Also,
ja, weißt du, Lukas, das erinnert mich sehr an dich, nur dass sie das anscheinend
die hinbekommen. Die schaffen das, ja.
Dass genau. Du hast dann über die Kette am Ende um den Hals gewickelt und dann muss man dich daraus befreien, das ist der Unterschied.
Ja, das stimmt, ja. Genau, und dann kommen wir mal zur Historie nochmal, dann bist du Tracker gefahren, Tracker 200 direkt schon, direkt erstmal so ein 7-Stunden-Rennen dir um die Ohren gehauen. Also war schon ordentliche Performance.
Ja, ja. Ja, genau. Also das Rennen war dann ja so, dass es eher, also Lukas hatte mich vor dem Rennen super motiviert. Ich hatte ja gar keinen Einblick in meine Konkurrenz und wie ich da so stehe. Aber Lukas war sehr optimistisch und ja, wie gesagt.
Rosa, die Zahlen haben gesagt, dass du was drauf hast. Du warst da schon. Jetzt mal ganz kurz, wollen wir mal ein bisschen über Threshold-Fleisch sprechen. Ich würde.
Endlich Threshold.
Genau, jetzt Daten. Ich würde schon behaupten, wir hatten ja mit 2,40 gerade schon gesprochen, ne? Du warst dann in dem Frühjahr, warst du schon mindestens eher Richtung 2,60 bis schon fast 2,70. An Threshold Power. Wir hatten mir einen Test damals gefahren. Da sind wir einen Moxie-Test gefahren. Da hast du mit Sauerstoffsättigung nochmal gemessen. Und etwas, was ich feststellen konnte bei dir, dass du halt einfach super lange hohe Oxygenierungswerte hast. Das heißt, deine Muskulatur einfach sehr fortwährend einfach bei hoher Intensität noch mit Sauerstoff geflutet ist. Das ist zum einen, ist es cool. Auf der anderen Seite ist es ein Potenzial, was man noch entdecken kann. Also, oder was man ausbauen kann, dass man sagt, ey, wir müssen irgendwie anaerob da nochmal ein bisschen tiefer rein, weil da ist noch viel Sauerstoff dort. Deswegen hast du Potenzial, noch weiter auszubauen. Aber da warst du schon auch in diesem Submax-Bereich, so 2,40, 2,50, so gut unterwegs, dass ich auch gedacht habe, also von den Daten her sieht das aus, als darfst du auch gerne mit einem großen Selbstbewusstsein hier an den Start gehen, ne?
Ja, genau, also genau, würde ich auch sagen, so dass das so ungefähr die Range war. Was man natürlich bei dem Rennen sagen muss, wie gesagt, es war mein erstes Gravel-Rennen und da haben mir auf der einen Seite einfach noch die Skills gefehlt, was man daran belegen kann, dass ich mich in dem Rennen 5 oder 6 Mal abgelegt habe. Das muss man einfach so sagen. Und natürlich, was man auch sagen muss, was man jetzt, das hast du gerade eben schon so ein bisschen angeschnitten, Lukas, dass halt der Gravel-Sport so ein bisschen weg von diesem flatterlosen Hemd geht in Richtung Performance. Und ich halt im Vergleich zu, sagen wir mal, den Top 2, 3 Mädels, die da meine Hauptkonkurrenten in dem Rennen waren, halt mit irgendwie 4,5 Liter Wasser mit Rucksack etc. am Start stand und die halt mit einer Flasche losgefahren sind, ne? Wir haben ja eben schon mal das Thema Watt pro Kilo angesprochen. Das macht dann halt schon einen enormen Unterschied, gerade wenn man irgendwie so in der Range 60, 62 Kilo wiegt und sich dann da nochmal irgendwie 4, 5 Kilo draufpackt, dann klar, ne? Dann macht das schon einen enormen Unterschied. Genau, aber.
Vor allem in Girona. Ja. Weil die Strecke auf dem 200er, ich weiß nicht genau, wie es losging, das Rennen, aber du bist auf jeden Fall über den Hügelkamm von El Sanjels wieder zurückgefahren. Das ist ja dann auch ungefähr so ein 20, 30 Minuten Anstieg, auch wenn der nicht super steil ist, glaube ich, von der Seite, aber lang. Und da macht es halt schon extrem viel aus, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, um ganz ehrlich zu sein, bei mir war das Rennen eher durch die Stürze bestimmt. Also da möchte ich jetzt auch nichts auf das Wasser oder das Gewicht schieben. Aber es war trotzdem eine super Erfahrung. Also ich bin dann im Endeffekt wirklich mit einem, ich weiß noch, der arme Lukas musste dann ganz kurz so auch ein bisschen, manchmal muss ja ein Trainer auch so als emotionaler Support herhalten. Hat dann direkt 10 Fotos gekriegt von einem halb abgerissenen Schalt. hier im Schaltwerk, kein Sattel mehr. Also das Fahrrad sah wirklich, und auch keine Bremshebel mehr, ne? Das muss man an der Stelle auch dann.
Ich weiß, du hast das Fahrrad geschlachtet, das war unglaublich. Ja. Also Christian, wirklich dann, du bist ja bei dem Rennen nicht dabei, du bist irgendwie quasi am Wochenende, ich weiß, ich glaube, ich hatte auch kein Rennen oder so. Dann kriegst du so, und dann guckst du diese Bilder durch und denkst, was ist da passiert?
Eigentlich immer gut, wenn das Fahrrad so aussieht und nicht der Fahrer oder
ja,
die Fahrerin.
Ja, absolut. Ja, du hast aber direkt beigeschrieben, mir geht's gut.
Mir geht's so, gut, ernsthaft? Nächste Woche fahren wir das UCI-Rennen in Aachen, habe ich geschrieben.
Genau. Nee, übernächste Woche war ja, das sogar. Du bist nämlich direkt erstmal Blawand und Aachen obendrauf gefahren. Ja. Dann, nach der Experience zu sagen, komm, ich fahre weiter.
Bist du ins Ziel gekommen oder bist du dann das Rad irgendwann aufgegeben?
Ich war dann irgendwie, das Fahrrad war dann wirklich, also ich hatte wirklich gar keinen Sattel mehr bei Kilometer 170 und meine Schaltung hat wirklich jetzt gar nicht mehr funktioniert. Also es war Single Speed im großen Blatt. Mein Freund hat
stell dir vor, im kleinen Blatt ohne Sattel.
Dann sag mir, diese Frau ist nicht kompetitiv, dass du dann halt durchziehst.
Ich hatte aber schon mental eigentlich abgebrochen und ich muss echt sagen, das war dann wirklich doch wieder so ein bisschen Spirit of Gravel, muss ich wirklich sagen, weil ich war zu dem Zeitpunkt, das kann man eigentlich nicht glauben, ich war tatsächlich noch in dritter Position, als ich da ohne Sattel stand am Straßenrand, und tatsächlich haben meine Konkurrentinnen, tatsächlich ist da dann damals hinter mir auf Platz 4 oder 5, die jetzt bei SD Works war, die G. Schröers gefahren, die hat mich angebrüllt, die hat gesagt, du gibst nicht auf, fahr weiter. Und alle Leute, die da vorbeigefahren sind, haben mich dermaßen motiviert, dieses Rennen zu Ende zu fahren. Das war unfassbar, also wirklich cool. Ich glaube, das wäre habe ich in so einem Straßenrennen noch nicht erlebt. Dann habe ich mich irgendwie zusammengerissen, habe versucht, diesen Sattel irgendwie nochmal festzumachen. Irgendwann habe ich mir den einfach, also ich war auch ein ganz schlechter Mechaniker zu dem Zeitpunkt, habe mir den dann irgendwann in die Satteltasche gepackt und bin dann irgendwie im Stehen, Rollen, das Ding zu Ende gefahren. Ja.
Aber wenn sich jemand so ankackt, dann würde ich auch nicht aufhören.
Ja,
Problem bei diesem Gravel ist halt auch, du stehst dann irgendwo in der Walachei, du kannst auch gar nicht aufgeben.
Ja, genau.
Teilweise.
Genau. Also ich musste auch teilweise auch weiterfahren. Ja, genau, ich musste teilweise weiterfahren. Ja.
Das war auch meine größte Angst bei Anbauen, als ich das gefahren bin. Also da gibt es ja 3 Verpflegungsstationen und ich sag mal, die letzte ist eigentlich obsolet, weil die 70 Kilometer vor Ziel bei 330 Kilometer oder so, und ich habe auch wirklich Schiss davor gehabt, dass ich irgendwo hier stehe und dann was?
Dann einen falschen Tritt auf ein falsches Grundstück und dann pam, ist Ende.
Ja, genau.
Ist er erschossen.
Runter von meinem Land. Oh. Kann ich auf dieser Kuh nach Hause reiten? Danke.
Aber dann ging es weiter schon danach, ne? Hast du gerade schon gesagt, Aachen. Ich habe jetzt gerade mal Pro Cycling Stats aufgemacht, weil das jetzt mittlerweile auch ganz gut gefüllt ist mit Gravelrennen. Aachen ging es weiter und dann hast du fleißig durchgezogen.
Genau. Ja, Aachen ging es dann weiter. Das war auf jeden Fall, da habe ich dann auch das erstmal so ein bisschen das Thema performance-orientierte Ernährung angegangen, ne? Die Story wird ja mir oft von euch beiden zugute gehalten in diesem Podcast, dass ich mir da 120 Gramm Isomaltulose die Stunde reingestellt habe. Ja, das war richtig gut.
120 Gramm Slow Carb.
Im Sinne der Wissenschaft gehandelt.
Ja, genau. Also
wir hatten ein bisschen Bauchweh.
Wir hatten ein bisschen Bauchweh. Das Rennen war da damals, glaube ich, so 4 Stunden lang. Und jetzt überlegt ihr mal, 480 Gramm Isomaltulose. Also das ist schon, da muss man schon Bock haben.
Ganz kurz für die Leute, die das jetzt nicht so auf dem Schirm haben, Isomaltulose ist ein slow-releasendes Kohlenhydrat. Und man sagt so, man sollte vielleicht am Tag nicht mehr als 80, 90 davon konsumieren, weil es dann Magenprobleme gibt. Es ist ein super interessantes Kohlenhydrat für und lang Ausdauertraining, wenn man wenig versorgen möchte, aber trotzdem ein bisschen was, aber halt nichts fürs Rennen.
Du hast dich auf jeden Fall für den Sonntag mitversorgt. Bis das ankam im Blut, war auf jeden Fall Sonntag schon. Ja.
Wahrscheinlich.
Unter diesem Aspekt muss man eigentlich sagen, das ist jetzt eigentlich ein bisschen gegensätzlich zu meinem normalen Ansatz, weil ich würde sagen, dass ich mich schon eigentlich normalerweise immer mit meinem Equipment und meiner Ernährung auseinandersetze und versuche, performance-optimiert zu handeln. Man müsste sagen, oder ich möchte es jetzt darauf schieben, dass das auch ein dänisches Produkt war und das nicht so ganz klar ersichtlich war, dass das ja zu 100% Isomaltulose in diesem Getränk war. Aber trotzdem, man lernt aus Fehlern. Danach bin ich dann umgesprungen auf so eine grüne Ernährungsmarke, die den Namen zwischendurch mal geändert hat. Und dann lief es deutlich besser.
Ja.
Ja, dann ging es weiter nach Frankreich. Ich renne da mal so ein bisschen durch. Wir haben ja auch noch ein Jahr 2024 zu besprechen. Ja. Der Lukas, der schart mit den Hufen wegen Zahlen.
Ja, eben.
Ich sehe den hier schon Training Peaks die ganze Zeit durchforsten. Aber es ging dann weiter nach Frankreich. Du bist das erste Mal UCI-Podium gefahren in Milau. Dann Gravel 150, fünfter Platz, nochmal UCI-Podium in Schweden, nochmal UCI-Podium in Italien bei La Monsterato, dann noch eine Gravel-WM gefahren auf Platz 28, was auch wirklich beachtlich ist. Aber in dem ganzen Zeitraum da, den ich gerade genannt habe, wann hast du denn da so mal den Schalter umgelegt? Dachte so, ja, krass. Also
ich bin vielleicht gut da drin.
Ja.
Ich glaube, der richtige Aha-Moment auf meiner Seite war definitiv in Schweden. Einfach aus dem Aspekt, also bei dem Rennen war ein extrem gutes Starterfeld, einige World-Tour-Fahrerinnen, also damalige World-Tour-Fahrerinnen und auch Conti-Fahrerinnen, und ich habe mir da wirklich nicht erhofft, irgendwie aufs Podium zu fahren. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich tatsächlich in diesem Rennen in einem Dreier-Breakaway mit Marianne Voss und Annika Langwart war.
Stimmt,
Und dann habe ich halt gemerkt, also erstmal, dass ich überhaupt geschafft habe, als an Marianne Voss die Attacke gefahren ist, auf so einem steilen Berg, da mitzufahren, da habe ich mir schon selber auf die Schulter geklopft, muss man einfach mal sagen.
Rosa, das ist der Moment, darauf hast du so lange hingearbeitet.
Aber das ist ja auch tatsächlich genau auf den Moment, den ich hinaus möchte. Also du hast ja so Momente, ich frage mich das auch mal wieder bei Unternehmen zum Beispiel, wann hast du in einem Unternehmen, merkst du so, boah, das Ding geht gerade zum Beispiel richtig los, oder dann als Sportler so oder Sportlerin so, ja okay, also das war gerade krass, und dann du drehst dich halt um und du denkst dir so, da ist ja niemand mehr, und dann guckst du nur nach vorne und hast diese zwei Leute davor, die Marianne Voss, muss ich nicht erklären, wer das ist, Annika Langwart ist, glaube ich, Mountainbikerin und war auch auf der Straße, glaube ich, sogar mal recht weit vorn bei einer WM.
Ja, also
auf jeden Fall eine richtige Maschine.
Also sie ist sechsfache Weltmeisterin im Mountainbiking. Also
genau.
Und ist, glaube ich, Zweite bei Jahr.
Ein Jahr ist D-Works oder Bulls damals gefahren, mit Zweite bei Strade. Das passt natürlich. Vierte Amstel, WM, Sechste im Zeitfahren. Also die hat schon richtig PS.
Und dann ist Rosa mit dabei.
Genau, und dann bist du halt so mit dabei. Denkst du so, okay.
Ja, und die Annika kannte ich tatsächlich schon. Also die hatte ich kurz vorher kennengelernt bei so einem lokalen Rennen am Wochenende in Dänemark. Marianne kannte ich auch, die kannte mich natürlich nicht. Dann waren wir, wie gesagt, zu dritt vorne. Ich konnte mit denen auch echt dann gut zusammen arbeiten. Die haben mich dann natürlich beide im letzten Sprint komplett versägt, was, denke ich, aber auch in Ordnung war. Danach waren beide super nett zu mir und haben mir gesagt, hey, ich glaube, du hast echt Talent. Und das war natürlich dann für mich ein extremes Kompliment von so zwei wirklich renommierten Fahrerinnen, so ein Kompliment.
Die auch ein bisschen auskennen.
Ja, die auch schon den einen oder anderen Tag Radsport gemacht haben, so ein Kompliment zu kriegen. Und da war das dann wirklich, dass ich so gedacht habe, so okay, vor allem, man muss sagen, da waren jetzt auch echt beachtliche Leute aus der Gravel-Szene oder auch noch aus dem Radsport, die halt eben nicht da vorne mitgefahren sind, die in dem Rennen waren.
Ja.
Und dann habe ich mir so gedacht, okay, also ich glaube, irgendwo musst du schon ein bisschen Talent haben. Und dann war das aber auch natürlich so, ich glaube, bei dem Rennen, dass das dann auch in der Außenwahrnehmung sich so ein bisschen was geändert hat. Also ich habe dann auch schon gemerkt, dass dann die ein oder andere Marke von sich auf mich zugekommen ist. Es war wirklich nicht so, dass ich dann in dem...
Ja, das ist der Moment dann,
ja,
ne?
Ja, genau. Ja, also das war dann auch wirklich noch nicht so, dass ich jetzt irgendwie rausgegangen bin und irgendwie Sponsoren irgendwie angefragt habe, weil ich wusste ja auch noch gar nicht, wie wird sich jetzt dieses Gravel in 2024 entwickeln. Ich meine, man hat bei vereinzelten Fahrerinnen wie zum Beispiel Caroline Schiff gesehen, da ist schon so ein Konstrukt umgebaut, oder einem Paul Voss. Das sind richtige Gravel-Pros, aber es gab es noch nicht so in der ganzen Breite. Also klar, es gab ein paar, aber es war noch nicht so breit. Und dann haben mich doch echt einige Marken angeschrieben, unter anderem halt auch der Bastian Marx von Rose oder im Auftrag von Rose. Und das war dann so ein bisschen der Start, dass ich da mal darüber nachgedacht habe, dass ich doch vielleicht in 2024 ein Gravel Privateer sein könnte. Und dann, wie gesagt, hat Lennart ja jetzt gerade schon erzählt, dann danach bin ich dann nochmal ein Podium gefahren, und das war dann so praktisch so ein bisschen das Abhaken. Dann waren die Sponsoren überzeugt, okay, das war jetzt kein Einzel-Event, sondern da ist schon Potenzial.
Darf ich ganz kurz an der Stelle auf Training eingehen? Mhm.
Du darfst.
Weil das ist ein ganz, ganz toller Vergleich mit Halmstad. Oder sag mal, dieser Moment, dass du zum ersten Mal merkst, ey, ich habe diesen Druck davon mitzufahren. Zwei Wochen vorher habe ich mit dir was ausprobiert. Das ist jetzt schwer, dass du dich vielleicht dran erinnerst, aber wir sind zweieinhalb Wochen vorher, bevor du eine Volumenwoche gefahren bist, haben wir viel Intensität gemacht. Du hast in einer Woche bist du 4x8 Minuten, 6x5 Hit Decrease gefahren, 4x10 mal 40, 20 und die 3x20, 30, 30, eine der Lieblingseinheiten, unterstelle ich dir mal. Zumindest hast du sie häufig bekommen. Und in dieser Woche hast du auch einfach richtig gut performt. Ne? Also du hast ja 2,5 Wochen vor diesem Rennen, bist du 4,8 Watt pro Kilo Intervalle gefahren bei den 4x8 Minuten. Du hast auf 1,5 Stunden bist du 260 Watt Normalize gefahren in 30-30ern durchgehend. Also da war schon auch ordentlich Performance. Alle zwei Tage hast du auch abgeliefert an der Stelle. Ich meine, du hast dann gemerkt, beim Rennen hast du gemerkt, oh, jetzt ist so ein bisschen der Durchbruch. Ich habe im Training aber auch schon gedacht, ach krass, also ich war so, also ein Punkt.
Das ist immer eine Frage jetzt. Wer wusste es vorher?
Ja, ich
der Trainer oder die Athletin?
Ich würde mir nicht unterstellen, dass ich es wüsste, aber ich habe dann gedacht so, hey, irgendwie, es ist unglaublich, dass ich irgendwie das hinkriege gerade mit dir, dass du das machen kannst. Das, weißt du, das ist wie du mal sagst mit dem Kaugummi. Ich ziehe den Kaugummi auseinander, wann reißt der? Und der Kaugummi war echt sehr lang auseinandergezogen und der riss immer noch nicht. Und das ist immer noch geschafft und dir ging es immer noch gut. Dann bist du eine Volumenwoche gefahren. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich will ja nicht, dass du krachen gehst, aber es war krass, wie viel man mit dir machen konnte. Und dann, als wir das dann getapert hat für Schweden, dachte ich mir schon im Vorfeld, boah, ich glaube, die ist gut unterwegs. Wenn sie einfach nur zeigt, was sie gerade kann, dann wird das schon richtig gut werden.
Genau, so, das heißt Schweden, WM, wir machen einen Schnelldurchlauf durch das Jahr. Du bist in die Winterpause gegangen und hast dann sozusagen das nächste Jahr als Gravel Privateer gestartet. Mit welchen Zielen bist du in die Saison gegangen? Also was hättest du da genommen, wenn man es dir angeboten hätte an Ergebnissen für die 2024er Saison? Das denke ich mir oft in einem Rennen übrigens. So, manchmal, wenn ich wieder so da drin hänge und leide, denke ich mir so, oh ja, ein 8. Platz wäre jetzt okay, würde ich nehmen. Und dann wird es am Ende besser. Und dann denkst du so, oh gut, dass man mir das nicht angeboten hat im Rennen. Wie waren deine Erwartungen?
Ja, ich habe schon erwartet, dass ich relativ weit vorne immer mitfahren würde. Oder gehofft. Vor allem.
Nee, auch erwartet. Du darfst gerne nochmal sagen, weil ihr habt einmal beide, Paul und du, ihr habt beide gesagt, anbauend ist ein Ziel, ich glaube, lass mich jetzt lügen, Top 10 oder Top 5, irgendwas hast du gesagt. Ja. Das weiß ich noch. Da saß ich da so, okay, gut, dann machen wir mal einen Plan dafür.
Ja, ich glaube, ich habe sogar gesagt, dass ich bei anbauend aufs Podium fahren möchte.
Oder sowas, genau.
Genau, einfach aus dem Grund, dass ich ja mir das mal angeguckt hatte, die Strecke, und wir halt zu dem Zeitpunkt dann auch festgestellt hatten, dass ich schon relativ fatigue-resistent bin, also müdigkeitsresistent bin. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir hatten da im Winter telefoniert, als wir auf Mallorca im Trainingslager waren. Und ich weiß noch, dass da ja in dem Sinne, das war nach der Pause, wir gerade erst wieder angefangen haben zu fahren. Und ich weiß, dass ich direkt bei meinen ersten 4x8er super Werte gefahren bin, also in meinen ersten Intervall-Sessions. Stimmt, ja. Und mich einfach super gut gefühlt hatte, vielleicht auch nochmal ein Kilo oder zwei Kilo leichter war als im Vorjahr, mich einfach richtig, richtig gut gefühlt hatte, schon im Winter, und gedacht habe, okay, wenn ich so in die Saison einsteige, dann sollte eigentlich schon was möglich sein. Und dann habe ich gesagt, okay, also eigentlich, weil ich wusste schon Anfang des Jahres, werde ich nicht viele Rennen fahren können, einfach arbeitsbedingt, weil ich unbedingt dieses Jahr alle meine Obligationen vom Doktor fertig kriegen wollte. Also wusste ich habe im Frühjahr extrem viel Lehrstunden, die ich in Person geben muss. Und deshalb wussten wir steigen relativ spät in die Saison ein. Und deshalb habe ich dann ja das Hauptziel definiert, eigentlich bei anbauend ein Podium zu fahren.
Ja. Das glaube ich nämlich auch.
Kleine Brötchen.
Ja, genau.
Das finde ich aber, ich finde es ja so interessant, im Gravel-Sport ändert sich ja von Jahr zu Jahr noch relativ viel. Mhm. Und ich glaube, also das ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber man hat ja auch manchmal so eine gewisse Naivität als Sportler und kalkuliert das gar nicht so mit ein und sagt so, okay, mein nächster Schritt ist das und das. Mhm. Du hast es durchgezogen. Es sind viele neue Leute dazugekommen, aber die haben sich tendenziell eher hinter dir eingeslottet. Und in den Jahren davor würde ich sagen, war das bei der Gravel-Weltspitze in Anführungsstrichen so, dass viele Leute, die neu dazugekommen sind, zum Beispiel auch wie du, die sich dann vor vielen Leuten positioniert haben, die dann vorher Top Ten und sowas.
Da waren auch meistens sehr viele Profi-Athleten oder Ex-Profis oder Profi-Athletinnen, die halt dann in den Gravel-Sport reingekommen sind als Alternative, entweder zu einer Karriere gerade auf der Straße oder halt einfach mal zum Ausprobieren, die auch dann eine absolute Leistungsfähigkeit mitgebracht haben. Da kam auch noch nicht so viel, würde ich sagen, so wie bei dir, so super starke Performance von der Seite, sondern meistens waren die schon im Werdegang der jahrelangen Profi-Szene unterwegs und sind dann in den Gravel-Sport gekommen. Deswegen haben sich dann vor die Leute eingereiht. Aber das ist halt so spannend zu sehen, dass du halt über diesen Weg halt nach vorne gekommen bist. Also nicht erst Profi warst auf der Straße und dann in den Gravel-Sport gegangen bist.
Ja. Saison 2024, du hast gesagt, später Saisoneinstieg, das war dann so richtig offiziell oder das wichtigste Rennen, war erstmal Tracker, oder?
Ja.
Im Mai.
Ja, definitiv. Also ich bin vorher 4 Straßenrennen in den Dänemark gefahren, einfach so zum Warmwerden, so eine kleine Rundfahrt gefahren, aber das war's. Also sonst bin ich gar nichts gefahren. Ja.
Du bist, ich weiß noch, du bist im Winter, doch, du bist die Swift Academy Workouts bist du mal gefahren.
Ah,
und dann
ja.
Dann war ich als Trainer mal so an dem Punkt, oh, mir gefallen die Workouts eigentlich nicht so, was die von Swift machen. Das ist mal so kurz antriggern für 3 Minuten, dann mal so 6:30, 30er. Und meistens gibt es so einen Test hinten drauf. Und ich weiß noch, ich habe dich halt immer im Winter, das tat mir auch irgendwie ein bisschen leid, ich hatte dich jedes Mal danach noch Intervalle fahren lassen. Du musstest immer das Workout fahren plus Intervalle.
Mhm. Weil es halt nicht so richtig gereicht hat. Und dann willst du halt den Belastungstag nicht herschenken.
Genau.
Weil der nächste Tag, den machst du dann nicht als Belastungstag.
Genau so war es. Und es war mir ein bisschen zu wenig eigentlich für deine Leistungsfähigkeit. Und es tat mir so ein bisschen leid, als ich gesehen habe, dass du mir das Workout geschickt hast, was dann kommt. Und ich danach gesagt, ja, aber dann bitte noch 6x5 Minuten, okay?
Alter, du bist so auch leid. Wirklich ein ehrenloser Mensch manchmal.
Ja, ich weiß. Aber sie hat es gemacht.
Eigentlich musst du es auch mal selber machen. Immer als
Nein,
Coach, ne?
ich bin ja nicht so leistungsstark.
Und wir haben richtig angefangen im Frühjahr mit diesen Hit-Wochen, mit diesen priorisierten Hit-Wochen.
Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
Auch schön.
Ihr seht, Leute, es ist ganz toll bei mir als Trainer.
Ja, aber im Prinzip, es funktioniert ja und das ist ja das, ich finde, du brauchst halt dann eben Athletinnen oder Athleten, die auch dann die mentale Stärke haben, das durchzuziehen. Und das ist natürlich auch wieder sowas, wenn du es noch nicht so lange machst, dann ist es, glaube ich, du bist noch irgendwie so ein bisschen neu in dem Ganzen, du machst sowas zum ersten Mal, es fällt dir ein bisschen leichter, das durchzuziehen.
Ja.
Das ist jetzt keine Ausrede, warum ich das nicht mache, aber es ist halt...
Du alter Hase.
Es ist halt einfach eine Grundvoraussetzung, diesen Willen mitzubringen, dass man sich das da jetzt eben halt reinhaut.
Apropos Willen, ich sehe gerade deinen Trainingsplan, ich gehe so ein bisschen durch. 20. März, Notiz von mir, hass mich gerne. Irgendwann wirst du mir für die Einheit dankbar sein. Einheit 4x20x30x30.
Und tatsächlich war ich dir für die Einheit dankbar. Und zwar beim UCI Aachen.
Ja. Also wenn du das halt machst, danach, da kommt nicht mehr so viel.
Ja. Kannst du mal über den Lußberg knattern von jeder Seite im Stau.
Ja, ja, oder auch, aber halt auch immer aus jeder Kurve so ungottlos raussprinten.
An aus.
Und in der ersten Runde war der jeder noch fit, in der dritten Runde, weiß ich nicht, konnte ich die Leute aus der Kurve aus dem Hinterrad fahren, weil keiner die 4x20x30 gemacht hat, sondern nur die 2x30x30 oder so. Ne?
Genau. Genau, Leute.
Aber auch da jetzt wieder, du hast Aachen schon angesprochen, Schnelldurchlauf durch die Saison. Zwar müsste man eigentlich mehr darüber sprechen, aber Platz 3 beim Tracker 200 in Girona, dann Platz 2 bei eben angesprochenem UCI Gravel World Series Rennen in Aachen. Und da waren auch schon mal so ein paar ganz gute Leute am Start. Lucinda Brandt gewinnt das Rennen, du wirst Zweite, Lore de Schepper, die danach ein Giro fährt als Stagiaire bei AG Insurance und extrem gut fährt, Top 10 bei Bergankünften etc. Sanne Kant auf 4, Lorena Wiebes auf 5. Das waren halt schon richtig, richtig gute Fahrerinnen. Da hat man schon sehen können, okay, die Form stimmt. Dann bist du in die USA geflogen zu diesem kleinen Rennen da in, wo ist das? Kansas. Wie war die Erwartung vorher? Also du hast gesagt, du hast dir im Winter vorgenommen, ein Podium zu machen. Abend vorher saßt du da rum, hast du gesagt, ich fühle mich gut, oder kommen dann eher so die Zweifel am Abend vorher, ob man das Ziel erreichen kann?
Ja, es war so extrem gemixt. Also ich muss sagen, ich bin dorthin geflogen und war, also erstmal haben wir uns die Strecke schon sehr gut angeguckt. Also wir sind schon am Samstag geflogen, die Woche vorher. Also wir hatten fast eine ganze Woche vor Ort oder 6 Tage vor Ort und konnten schon so ein bisschen mit der Region warm werden, uns das anschauen. Und mir ist dann direkt aufgefallen, okay, Ich glaube, der Kurs liegt mir. Um einmal ganz kurz einen Einblick zu geben, wie dieser Kurs ist. Also der Kurs ist extrem lang und der Kurs ist extrem geprägt durch halt immer wieder rollende Berge, also kurze rollende Berge. Da ist kein Anstieg wirklich, der mehr als 1 Kilometer lang ist. Das heißt, ich würde sagen, das liegt jetzt jemandem, der ganz gut schon berghoch fahren kann, aber es muss jetzt definitiv kein purer Climber sein. Ja. Und es gibt doch einige Strecken, auf denen es schon richtig schnell wird, was man dann am Ende auch am Average Speed gesehen hat. Das heißt, wenn man so ein bisschen diese Road Smartness hat, gut Windschatten fahren kann und vielleicht auch relativ aerodynamisch auf dem Fahrrad sitzen kann, dann hat man da definitiv schon Vorteile. Ja, und wie gesagt, dann haben wir uns das angeschaut und dann habe ich gedacht, okay, die Strecke, ich glaube, die liegt mir. Und dann aber natürlich habe ich mir auch die Startliste angeguckt und dachte so, okay, das könnte schon schwierig werden, hier ein Podium zu fahren.
Ja,
aber dann hatte ich natürlich, das ist natürlich auch ein Glücksfall bei mir, dann hatte ich natürlich meinen Partner dabei, Paul, der super motiviert war, der gesagt hat, das ist genau deine Strecke, dann auch echt angefangen hat zu sagen, okay, ich glaube, auf einer Seite, ich glaube, du kannst gewinnen, auf der anderen Seite, wenn du das nicht dieses Jahr gewinnst, dann gewinnst du das ein anderes Jahr. Das hat er mir die ganze Zeit gesagt. Dann habe ich gesagt, okay,
schön.
Gut, ne? So,
no pressure.
No pressure. Ich muss sagen, ich war dann auch so ein bisschen, was Lennart gesagt hat, ich glaube, mit so einer gewissen Naivität da. Ich war schon nervös, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, ganz ehrlich, klar, es ist jetzt mein Ziel, da aufs Podium zu fahren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hat das keiner von mir erwartet, ne? Also das hat keiner von meinen Sponsoren wirklich erwartet. Dafür muss man jetzt auch einfach ganz transparent sagen, war ich auch, also man sagt jetzt, ich war ein Privateer, aber ich war irgendwo so ein Semi-Privateer. Also ich konnte mir jetzt nicht, um direkt diese Frage vorwegzunehmen, ich hätte jetzt nicht von diesem Privateer-Sein leben können, ohne noch dazu ein PhD zu sein. Und dementsprechend war das halt so, dass, glaube ich, klar hat sich jeder Sponsor gehofft, dass ich vielleicht gut fahre, aber keiner hat jetzt wirklich erwartet, dass ich da aufs Podium fahre oder hätte gesagt, wir kündigen jetzt deinen Vertrag, wenn du da nicht aufs Podium fährst. Ja. Genau. Dementsprechend war ich da mit so ein bisschen Naivität und ich hatte auch, klar, wenn man das so online sieht, dann hat man ja schon so ein Gefühl dafür, das ist ein großes Event, aber der Moment, wo mir dann wirklich so bewusst geworden ist, das ist wirklich ein großes Ding hier, war dann wirklich erst, als ich an der Startlinie irgendwie um 6:10 in Emporia, Kansas, morgens stand und gesehen habe, dass da wirklich, also ich will jetzt wirklich nicht übertreiben, aber ich glaube, da standen 100 Fotografen mit ihren riesigen Spiegelreflexkameras wirklich 5 Zentimeter entfernt von deinem Gesicht, hat sich natürlich für mich kein Mensch interessiert haben da die Stars aus der ersten Reihe geshootet. Aber da hat man dann halt wirklich schon gemerkt, okay, und dann hat man plötzlich gehört, dass da der Helikopter losging, der die Videoaufnahmen gemacht hat. Und da hast du dann so ein bisschen dieses Gefühl gekriegt und plötzlich so, da wurde ich dann schon ein bisschen nervös und dachte so, okay, das ist schon...
Ich kann sagen, wirst du größer in dem Moment oder wirst du kleiner in dem Moment?
Ich glaube, in dem Moment wirst du eher kleiner. Ja. Also es kommt...
Ja, das wird wichtiger, das Ganze drumherum, ne?
Ja, es wird auf wichtiger einmal. Und du kriegst mehr so die Realität dafür, okay, das ist schon ein wichtiger Tag heute und du kriegst so ein bisschen die Realität so, das kriegen schon Leute mit, ob du heute hier gut fährst oder nicht.
In dem Jahr hatte er Lifetime, das ist ja auch gesagt auch von dem Rennen, hat er angekündigt, dass sie da diesen Race-Movie rausmachen. Damit haben sie, glaube ich, im Jahr 23 zum ersten Mal richtig angefangen oder hat es immer zwischendurch gemacht, aber diese ganze Lifetime-Race-Series dann halt mehr mit Videos versehen. Deswegen auch der Helikopter. Bei mir 2 Jahre vorher war der noch nicht dabei. Aber trotzdem hast du so 10 Drohnen über dir fliegen. Dann hast du halt 3 Quads, wo halt Typen mit Fotografen drauf sitzen, während halt die Nationalhymne gesungen wird. Morgens um 6:10 in der Dunkelheit. So, dann merkst du halt schon so, okay, hier sind auch selbst die Profis ein bisschen angespannter, ne? Also wirklich, ich bin ja auch in der Startreihe Pro damals gewesen, wo du halt neben den anderen schnellen Jungs stehst und alle machen sich da so ein bisschen in die Hose. Du merkst halt schon, das ist auch für die was Wichtiges.
Ja, total. Also ich war noch nie da, aber ich kann es mir vorstellen, das ist, also ich kenne es von den Crits, das ist schon ein cooler Moment, wenn die Nationalhymne da singen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Fan davon bin, das zu machen, aber es gibt hier schon den Spirit.
Ist auch komisch, wenn du mitsingst. Also.
Genau, so völlig, völlig falscher Text, so mein eigener Text der amerikanischen Nationalhymne. genau, und dann ist es aber auch ein extrem langes Rennen, ne? Du hast ja auch Zeit, dich da so ein bisschen reinzugrooven.
oder ist das anders? Ich bin es ja noch nie gefahren.
10,5 Stunden sind schnell rum.
Nee, aber ich meine, wie geht so ein Rennen los, wenn es 10,5 Stunden ist, ne?
Ja, also super interessante Frage. Gerade wenn man von einem UCI-Rennen aus Aachen die Woche davor kam, die halt extrem kurz sind und ganz anders gefahren werden. Oder 2 Wochen davor. Also das ist erstmal wirklich was mich total überrascht hat. Also wir sind losgefahren und die ersten 1-2 Kilometer, die dann das Straßenstück waren, bevor es dann in den Gravel reinging, also man muss auch sagen, Anbauen an sich, ich glaube, die Strecke ist wirklich 95% Gravel. Also du fährst ganz wenig Straße, was bei ja UCI-Rennen nochmal ein bisschen anders ist. Aber wie gesagt, bis zur ersten Kurve wurde zügig gefahren, aber danach ging dann meiner Meinung nach das Tempo auch erstmal so ein bisschen raus und du konntest dich so richtig finden und konntest dich relativ einfach dann auch, also das war natürlich auch super schön, das muss ich da vielleicht zusagen, ist, dass es das erste Mal so ein richtig eigenes Frauenrennen war.
Stimmt.
Also wir hatten, ich glaube, einen eigenen Frauenstart hatten die letztes Jahr schon beim Unbound, aber dieses Jahr hatten wir eine 25 Minuten Lücke nach hinten und eine 10 Minuten Lücke nach vorne. Also nach vor uns sind die Elite pro Männer gestartet und hinter uns mit 25 Minuten Abstand die, ich will sie jetzt Altersgruppen Männer nennen, aber einfach das große Feld. Dadurch war so zu 90% abgesichert, dass zumindest mal die Spitze der Frauen zu 100% ihr eigenes Rennen hatte, was dazu ja gedient hat oder erlaubt hat, dass wir viel strategischer unser eigenes Rennen fahren konnten. Genau, und wie gesagt, dann sind wir losgefahren und ich hatte dann schon das Gefühl, man konnte sich dann erstmal nach so den ersten 5 Kilometern Anspannung, ist dann so ein bisschen runtergekommen. Auf der anderen Seite wollte ich persönlich, und das war auch gut, direkt relativ weit vorne im Feld fahren, einfach aus dem Grund, dass gerade wenn vielleicht die Leute dann ein bisschen entspannter fahren und vielleicht sogar sich mal unterhalten, dass es dann trotzdem mal zu einem Crash kommen kann, was dann bei uns tatsächlich im Frauenfeld auch, glaube ich, auf den ersten 30 Kilometern das halbe Feld einmal ganz kurz abgeräumt wurde. Genau, also da muss man dann schon aufpassen, weil vielleicht auch man ganz ehrlich sagen muss, unbound durch die weiten Straßen schon am Anfang des Rennens, so die ersten 50 Kilometer schon vielleicht so ein bisschen Straßenrenncharakter hat, obwohl es auf dem Gravel ist. Und dadurch, dass dann vielleicht dann nicht nur erfahrene Straßenfahrer fahren, sondern viele MTBler, viele pure Gravel-Spezialisten, der ein oder andere sich vielleicht auch nicht so wohlfühlt in einem
schlimmste
engen
Kombi.
Ja.
Ist die schlimmste Kombi. Es wird gechillt, es ist breite Straße, es sind unerfahrene Leute dabei und du hast einen Untergrund, der halt nicht ganz so griffig ist wie Straße. Also das ist so eine Kombi, da kannst du eigentlich schon sagen, ja, russisches Roulette.
Ja, das wirkt dann ruhiger, aber es ist super psychologisch super anspannend. Ich habe gerade parallel meine Daten aufgerufen. Du warst auch ein bisschen nervös am Anfang, würde ich sagen, weil ich sehe ja gerade so eine Passage, so 7 Minuten, irgendwie 222 Watt, 175er Puls. So, das hast du normalerweise halt nicht. Und da sieht man schon, okay, irgendwas ist hier. Und bis ich dann, du siehst ja die ersten 2 Stunden, wie dein Puls sukzessive immer weiter runtergeht und erstmal so ein bisschen dich reingroovst. Und aber trotzdem, die 200 Watt geben dann wie 35er Schnitt daraus. Ne? Also so viel zu schneller Gravel. Wir haben das ganze Rennen, haben wir, glaube ich, war es ein 31-2er Schnitt und wie du schon sagtest, mal teilweise richtig schnell, die schnellsten 2 Minuten ist ein 48er Schnitt. Also das ist ein schnelles Gravel, ist ein schnelles Rennen. Und wie du schon sagtest, auf der einen Seite haben wir vorher gesagt, dieses tendenziell flache, reine Frauenrennen, das ist eher in deinem Vorteil. Es gibt Fahrerinnen, die jetzt nicht unbedingt davon dann so stark profitieren können, dass Männer mit vorne mit rumfahren, sondern du kannst ein bisschen für deine Leistungsfähigkeit auch ein bisschen mehr rausholen. Und gleichzeitig ist aber auch so, es kann immer, es ist wie ein Straßenrennen auf dem Gravel, es kann was passieren und wenn es halt schnell ist, wird es halt super schwer, Dinge zu korrigieren. Ne, wenn du halt einen Platten hast, sonst was hast, dann ist es halt auch erstmal das Feld vorne immer noch schnell. Das ist, die Lücke ist nicht schnell geschlossen.
Ja, hast du ja dann auch irgendeinen Defekt, oder?
Genau.
Also das Rennen ist 10 Stunden 24 lang gewesen, sehe ich hier gerade, 325 Kilometer. Machen wir mal den Schnelldurchlauf bis zu dem, du hattest Sturz oder Platten, was war's?
Ja, ich glaube, so eine Akkumulation, also es war auch eine Abfahrt, es war schon nach, ich glaube, 6 Stunden, circa 6,5 Stunden, ungefähr bei Kilometer 200, würde ich sagen, Waren wir auf einer Abfahrt und ich würde behaupten, ich war auch ein bisschen zu nah an der Vorderfrau von mir und habe einfach einen extrem großen Stein, also in Kansas, das Rennen ist halt dadurch gekennzeichnet, dass es eben halt diese schnellen Stücke gibt, aber es gibt auch extreme Low-Maintenance oder No-Maintenance-Roads, wo du halt richtig große Steine hast und ich habe einfach mit dem Vorderrad richtig so einen Stein mitgenommen und bin dann, also ich konnte schon absehen, dass ich jetzt vom Fahrrad fliege, konnte aber nichts mehr machen. Bin dann auch runter und in dieser Abfahrt konnte dann aber zum Glück schnell wieder drauf springen und sah dann, wie aus allen Nähten vorne in meinem Vorderreifen halt diese Tubeless-Milch rauskam. Zum Glück hatte ich aber Inserts, also so Schaumstoffeinlagen in der Felge, die dir halt erlauben, dass du auf der Felge weiterfährst erstmal für eine gewisse Zeit. Aber es ist natürlich so, dass du ungefähr, umgerechnet sagt man so, zwischen 0,8 Bar und 1 Bar dann vom Gefühl hast. Und ich hatte aber auch schon den Eindruck, also von der Sicht, die ich hatte, dass dieser Reifen nicht mehr wirklich flickbar war, was dann auch tatsächlich der Fall war. Und wie gesagt, ich konnte wieder schnell draufspringen und es war dann aber von dem Moment noch irgendwie 35 oder 40 Kilometer bis zur nächsten Verpflegungsstelle. Also einmal, um die Leute abzuholen, es gibt zwei Verpflegungsstellen bei Unbound. Eine nach irgendwie ungefähr 110 oder 120 Kilometern und die zweite dann nach 240 Kilometern. Das Rennen ist, wie gesagt, 325 Kilometer lang. Und dann bin ich erstmal gute 30 Kilometer auf diesem Vorderradplatten gefahren.
Alleine oder dann noch in der Gruppe?
In der Gruppe, weil, wie ihr beide gerade richtig erwähnt habt, ist auf der Sektion schon Draft oder Windschatten extrem wichtig gewesen, weil es eine relativ schnell rollende Sektion war. Und ich war in dem Sinne nicht willig, diese Gruppe zu verlieren, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt diese Gruppe verliere, dann verliere ich richtig Zeit. Und bin dann teilweise auch, habe versucht, strategisch vorne zu fahren in der Gruppe, um halt, sagen wir mal, das Tempo bestimmen zu können oder halt auch versucht, mit diesem Platten irgendwie noch die Abfahrten runterzukommen. Das war dann aber auch teilweise so holprig, also dass ich wirklich bei den Abfahrten auf meine Felge geknallt bin, 10-mal bei jeder Abfahrt, dass dann irgendwann auch mich Fahrerinnen angeschrien haben, was ich denn machen würde da auf dieser Abfahrt und gedacht haben, ich wäre ein Volldepp, zu Recht.
Ich habe keine Luft im Reifen, sag ich mal.
Ja, genau. Und dann habe ich mich irgendwann nach hinten fallen lassen in die Gruppe und habe dann versucht, undercover eine Sprachnachricht zu schicken an meine Support-Crew und habe dann da irgendwie 5-mal reingebrüllt, Front Flat, damit die halt Bescheid wussten, dass ich halt einen platten Vorderreifen habe. Das war dann aber irgendwann, wie ich ja gerade schon erwähnt habe, so schlimm, dass ich gedacht habe, okay, Rosa, du musst jetzt anhalten und eine CO2-Kartusche reinhauen mit der Hoffnung, dass die Luft wenigstens noch ein paar Kilometer hält. Also 7 Kilometer oder 5 Kilometer vor der Feedzone bin ich dann angehalten, habe die Gruppe verloren. Das konnte man auch auf dem Livestream sehen. und habe dann noch eine CO2 reingehauen. Ich glaube, da kann Lukas eigentlich mal einsteigen, weil ich glaube, Lukas hat das live gesehen und dachte einfach, ich bin nämlich vom Fahrrad gesprungen. Aber ich glaube, man hat nicht gesehen, wie ich vom Fahrrad gesprungen bin, sondern nur, dass ich von der Gruppe distanziert wurde.
Genau das. Also ich habe zugegeben nicht live gesehen, im Nachgang gesehen, aber ich hatte erst an einem späteren Zeitpunkt gesehen, dass du halt diese Lücke hattest, ein Tracker wurde dann irgendwie markiert, weil durch die Feedzone oder diese Verpflegungszone, die du fährst, hast du ja diesen Tracker. Und dann habe ich, was waren das denn? Waren es 4 Minuten, die ich gesehen habe, 3,5 Minuten, irgendwie sowas?
Ja, es waren 2 eigentlich, aber vielleicht 2? War das okay, falsch angezeigt.
Ja, genau, also es war zudem so 2 und dann habe ich auch gedacht, ich wusste das vorher nicht, dass du halt diesen Plan, ich hatte das nicht live gesehen. Und ich habe diesen Tracker gesehen und dachte mir, ach scheiße, vielleicht, also es kann immer irgendwas sein, ne? Das kann defekt sein, wie wir schon sagten gerade. Und zu dem Zeitpunkt, wir sind jetzt bei 6-7 Stunden, es kann einfach mal sein, dass du denkst so, vielleicht war es dann doch ein bisschen viel oder das, ne, es war doch vielleicht nicht ganz gereicht, wenn du halt bei
Trainerzweifel, der typische.
Ja, also wenn es im letzten Drittel des Rennens, so letzten Viertel des Rennens, so 2 Minuten kassierst aus einer Spitzengruppe, dann denkst du, okay, es kann auch sein, dass es einfach ein bisschen viel wurde. Deswegen war ich eigentlich eingestellt, dass du hinter der Gruppe fährst. So dachte ich.
Genau. Ja, also wie gesagt, dann bin ich halt abgesprungen, habe versucht, das zu flicken. Hat nicht wirklich geklappt. Ich bin dann aber doch noch bis zur Feedzone gekommen. In dem Moment bin ich dann wirklich komplett auf der Felge gefahren. Ja, und dann habe ich zum Glück einen echt superschnellen Vorderreifenwechsel bekommen und konnte dann mit einem circa 2 Minuten Defizit die Verpflegungsstelle verlassen. Ja, und war jetzt, wie gesagt, bei Kilometer 240 von 325 und hatte jetzt die Aufgabe, auf eine 10-köpfige Spitzengruppe 2 Minuten Ziel zu fahren. Ja, das
Wahnsinn. Das Ding ist nur, glaube ich, bei so einem Rennen, das ist Fluch und Segen zugleich. Also zum einen, das Rennen ist extrem lang.
Ja.
Das heißt, da fährt halt keiner Vollgas wie beim UCI-Gravel-Rennen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es ein Kurs, der halt schnell ist, wo Geschwindigkeit viel ausmacht. Oder wie du gerade gesagt hast, Drafting.
Ja, die letzten 2 Stunden 40 hat einen 32er Schnitt. Also das ist halt ein Tempo drauf.
Ja, klar, ist ein Tempo. Aber wenn, dann kannst du es halt, glaube ich, da noch korrigieren, weil die fahren halt auch nicht Vollgas. Die müssen halt ja auch die ganze Zeit schauen, dass sie schnell fahren, zügig, aber nicht zu zügig, weil das Ding halt ultra lang ist. So, dann, du hast die Daten, aber du hast es vielleicht auch im Kopf. Was bist du dann da gefahren, um da wieder ranzufahren?
Ja, also ich bin da noch nicht mal so wahnsinnige Powernumbers gefahren, aber ich bin, würde ich sagen, relativ intelligent gefahren. Also ich bin am Anstieg immer um die Schwelle gefahren, also berghoch. Und dann halt bergab habe ich versucht, mich wirklich komplett in eine aerodynamische Position zu legen. Und das war mir halt schon vorher, um ganz ehrlich zu sein, aufgefallen in der Gruppe, dass natürlich, wenn du in der Gruppe fährst, da ist jetzt keiner auf Anschlag bergab gefahren. Also ich wusste, dass ich auch auf den Abfahrten Zeit gut machen kann. Einfach aus dem Grund, dass da sich jetzt keiner super klein auf der Abfahrt hingelegt hat, um jetzt noch irgendwie nochmal die Sekunde rauszuholen. Das heißt, ich bin so ein bisschen, ja, kann man das auch polarisierend gefahren? Also ich bin halt, wie gesagt, berghoch immer ein bisschen strenger gefahren als auf dem Flachen. Ich glaube, ich bin dann da über die Stunde, die ich gebraucht habe, um das zu schließen, nur so 2:30 normalized oder so gefahren. Also,
ich wollte es gerade sagen, das ist sogar noch ein bisschen weniger. 2:15 normalized, 2:05 average gerade habe ich für die erste Stunde nach der Verpflegung. Und du hast daraus halt einen knappen 32er Schritt, also 31,8 auch rausgeholt. Das heißt, wir haben ein gewisses Tempo drauf. Und was ich gerade gut finde, das ist eine mutige Strategie. Du sagst gerade auch richtig, du musst halt in dem Moment, musst du die Situation hinnehmen. Du darfst es nicht hauruck machen, weil dann, selbst wenn du rankämst, wärst du over. Das heißt, du musst es jetzt irgendwie über die Distanz versuchen. Und du hast ein Cardiac Drift, also Power to Heart Rate Drift, von -2%. Also das heißt sogar, also alles bis 5%, sagen wir mal, heißt, dein Körper hat immer die Belastung, Entlastung im Griff. Also es ist jetzt nicht so, dass man sehen würde, dass du bei gleicher Leistung immer weiter mit der Herzfrequenz abdriftest. Und das ist, glaube ich, eine Kunst.
Es ist halt auch wieder das Typische, wenn du das Ding am Ende gewinnen willst, musst du wieder mal bereit sein, das jetzt auch in dem Moment zu verlieren. Ja. Weil du musst in dem Moment einfach sagen, okay, das ist die Situation, bleib drin, schau auf die Ernährung, dass du jetzt hier nicht einfach aus Panik vergisst, nachzuschieben. Und entweder du kommst wieder hin und hast eine Chance oder auch nicht, weil wenn du unter den falschen Bedingungen wieder hinkommst, dann kannst du auch gleich sein lassen. Also es ist ungefähr so, wie wenn du in der Reihe hängst auf der Windkante. Ja gut, dann wenn du da hinten hängst, dann hast du jetzt erstmal nicht viel, was du machen kannst. Da musst du halt hoffen, dass es ein bisschen lockerer wird und du dann eine Chance hast, das irgendwie zu saven.
Ja, man muss mutig sein.
Ja, absolut. Ja, und, cool. Und was da halt dann auch zukam, ich glaube, das, was Lennart gerade angesprochen hat, das war dann in dem Sinne vielleicht für mich echt Glück und Segen oder Unglück und Segen zugleich. Dadurch, dass ich halt allein in diese Feedzone gekommen bin und das Vorderrad nochmal tauschen musste, hatte ich nochmal einen zusätzlichen Rucksack, also einen Verpflegungsrucksack. Ja. Und eigentlich hatte ich mir überlegt, weil das Rennen zu dem Zeitpunkt dann ja nur noch 90 Kilometer waren, dachte ich eigentlich, ich komme mit 2 großen Flaschen aus. Ich habe dann aber unbewusst, oder mir wurde der Rucksack einfach angezogen. Ich habe da gar nicht mehr viel kommuniziert. Ich war total unter...
Wieso habe ich einen Rucksack drauf?
Genau, total unter Adrenalin.
Hat der Freddy Rastmann auch gesagt am Tag, der wurde mir einfach angezogen. Grüße an Freddy.
Wo kommt denn die Schärfe her?
Ist überhaupt nicht, das ist ja nur eine Schärfe gegen den bösen Lukas, der behauptet hat, also nicht Lukas Löser, war sehr lustig.
Der ist es schuld.
Nee, für mich hat Freddy das Rennen trotzdem
gewonnen. Ja, natürlich, Freddy ist der Sieger.
Für uns alle also, Fahrer, Sieger der Herzen. Nee, genau. Und dadurch hatte ich dann mehr Verpflegung, als ich vielleicht initial gedacht hätte, dass ich sie brauchen würde. Und gerade als ich halt allein gefahren bin, jeder Aero-Fan hätte mir eine High-Five gegeben. Ich habe wirklich versucht, die ganze Zeit diese Stunde in einer super aerodynamischen Position zu fahren und habe dann halt auch wirklich nur aus dem Trinkrucksack getrunken. Habe auch, glaube ich, in der Stunde diesen 1,8 Liter Trinkrucksack beinahe komplett ausgetrunken. Ja. Aber ich brauchte die Energie auch und konnte sie auch gut aufnehmen. Und ich glaube, dadurch, dass ich halt, wie gesagt, dann mein eigenes Tempo konstant fahren konnte, ging das auch ganz gut. Was natürlich auch nochmal hilfreich war, was man ganz klar sagen muss, ist, dass ich, also bei Unbound ist es so, die Vordergruppe, die Leadgruppe, die hat ein Support Vehicle, also ein Support Auto, dass die Gruppe halt die ganze Zeit filmt und supportet. Und irgendwann konnte ich dann, weil es halt da teilweise wirklich so Geraden von 1-2 Kilometern gab, in der Ferne dieses Support-Auto sehen. Und das ist dann ja wie so eine Carrot, also wie so eine Karotte, die man dann irgendwie fangen kann. Das hat mich natürlich extrem motiviert. Zusätzlich hatte ich noch mein Telefon, also das ist bei Unbound eigentlich eine Vorgabe. Man muss sein Telefon mitnehmen. Manche Fahrer machen das nicht, aber ich würde es immer empfehlen, weil
gerade. Oh ja, das ist, also gehe ich absolut mit Thema, ich stehe irgendwo im Nirgendwo und weiß nicht, wie ich nach Hause komme.
Genau. Dann sind noch zwei gute Sachen oder lustige Sachen passiert. Also einmal hat mir dann von der Feedzone jemand irgendwie nach so 10 Kilometern, die ich gefahren war, durchgeschickt, Lücke 1,15. Und mir wurde noch ganz am Anfang zugeschrien, 2 Minuten. Das heißt, ich wusste, ich bin schon am Zufahren. Das gibt dir dann auch nochmal so eine Motivation. Mhm. Und die zweite Sache war dann tatsächlich, ich glaube, das hat Lukas auch mal erwähnt, eigentlich hatte ich mein Handy auf so einen Race-Modus gestellt. Das heißt, eigentlich dürfen mir nur Leute schreiben, die ich in dieser Race-Kategorie hatte. Ich hatte aber tatsächlich Lukas in dieser Race-Kategorie drinne, weil Lukas uns mal beim Traka Flaschen angegeben hatte. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass Lukas mir Nachrichten geschickt hat. Von diesen Nachrichten konnte ich aber herausempfinden, dass er gedacht hat, ich bin krachen gegangen. Also er hat mir geschrieben,
mein Coach glaubt nicht mehr an mich.
Immer noch, meine Entschuldigung, immer noch, ich denke immer noch gerade, sie ist 2,5 Minuten dahinter.
Es ist aber normal, glaube ich, wenn du coachst und du hast dann immer diesen Impuls, so, oh, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Das ist aber auch jetzt ein Selbstbewusstsein, was als Coach auch irgendwie mitwächst mit solchen Erfolgen wie dem hier jetzt.
Ja, aber was heißt falsch gemacht? Also ich wusste, dass sie gut genug ist, aber dann, wenn du das siehst, kann alles sein, ne? Also
ja, kann alles sein, klar.
Es war nicht, du hast so wenig Time-Tracker, es ist nicht ersichtlich, dass du halt siehst, dass sie gerade Lücke zufährt. Das hätte ich was ganz anderes geschrieben.
Ne, genau. Ja,
so, komm, lass.
Nee,
komm, hör auf.
Nee, du hast geschrieben, so, ich weiß, alles tut weh, aber jetzt noch ein letztes Mal irgendwie sowas, die Ziellinie ist schon in Sicht, also sehr motivierend. Genau, und tatsächlich aus irgendeinem Grund, ich glaube, diese Race-Modus, den ich eingestellt hatte, der war auch nur für 8 Stunden eingestellt und plötzlich kamen dann danach noch andere Nachrichten durch. Und dann hatte mir eine Mitarbeiterin von Rose schon geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum 10. Platz. Und in dem Moment...
Was?
Ja, in dem Moment war ich so sauer. Ich war richtig sauer. Ich habe mir gedacht, so, hey, das Rennen ist doch noch nicht vorbei. Das Rennen ist doch noch nicht vorbei. Und dann,
aber da kurz zwischen Gretchen, stell mal vor, du bist nach 8 Stunden anbauen, ne, leicht dehydriert, du hast jetzt den ganzen Tag bist du gefahren, da ist, verschwimmt sowieso Realität und Wahrnehmung irgendwie komplett alles und dann schreibt jemand Glückwunsch und 10. Platz. Ey, ganz ehrlich, ich würde kurz drüber nachdenken, ob das wahr ist, während ich das Rennen noch fahre. So, warte mal, ernsthaft?
Übertrauben.
Bin ich in der Schleife?
Ja, voll. Nee, bei mir war es eher so, dass ich mir so dachte, hä? Das Rennen ist noch nicht vorbei, also wart mal ab.
Ne? We will see.
We will see. Yeah. Und genau, wie ich dann gesagt habe, die Lücke wurde dann immer kleiner und dann konnte ich halt, wie gesagt, das Auto aussehen und irgendwann hat sich dann auch ein Motorrad von der Frontgruppe zurückfallen lassen und die haben mich dann auch nochmal, also die waren super motivierend oder auch alle Altersgruppenfahrer, also ich habe tatsächlich Altersgruppenfahrer von der 100 Meilen-Kategorie, die fahren so eine kurze Schleife, die habe ich überholt und die haben mir auch zugeschrien und mich motiviert und also es war wirklich süß, also richtig motivierend. Und dann habe ich es tatsächlich an diese Gruppe dran geschafft. Und habe mich dann kurz auf die Gruppe hinten draufgesetzt, aber dachte mir dann auch so, okay, wie fahre ich jetzt strategisch am schlausten? Und dann dachte ich mir so, okay, ich muss am besten, wenn ich es kann, so schnell wie möglich wieder durchrotieren, damit da keiner auf die Idee kommt, okay, die ist schon so am Limit, ich fahre jetzt eine Attacke. So, und dann habe ich auch relativ schnell wieder mit der Gruppe durchrotiert, auch unter dem Aspekt, dass ich natürlich dachte, jetzt vielleicht kommt irgendwer von hinten. Weil wenn ich's
da erinnere ich mich, dass ich den Stream geguckt habe und ich habe dir, glaube ich, danach noch gesagt, ich dachte eigentlich, was macht die da?
Ja, genau, ich
auch. Warum führt die ganze Zeit? Ja. Ist die zufrieden mit einem Top-10-Ergebnis und möchte einfach nach hinten absichern? Und ich dachte so, boah, aber ich meine, am Ende hast du uns eines Besseren belehrt und es ist gut ausgegangen, aber jetzt weiß ich auch, mit welcher Intention dass du das gemacht hast. Also ja, klar, du musst halt erstmal sagen, so Leute, braucht gar nicht auf die Idee kommen, mich hier zu attackieren. Ich fühle mich noch super.
Ja, genau. So war die Idee einmal. Und das Zweite war auch so von meiner Seite heraus, dass ich dann gemerkt habe, okay, es rollt schon echt schnell auf der Sektion hinten. Und ich hatte ja erwähnt, dass wir eine 25-Minuten-Lücke nach hinten hatten zu den Altersgruppenfahrern. Und man ja auch weiß, dass so die Besten, es gibt immer sehr ambitionierte Leute in diesen Altersgruppen. Und ich habe mir gedacht so, wenn du jetzt hier alleine auf irgendwie 30 Kilometern 2 Minuten zugefahren bist, dann könnte es vielleicht schon einen extrem ambitionierten Herrn hinten geben, der was zufährt und vielleicht auf dem Weg noch die eine oder andere Frau aufgabelt. Und dann habe ich mir natürlich gedacht so, okay, wenn wir jetzt hier als Gruppe, die jetzt hier 250, 260 Kilometer es geschafft haben, allein zu fahren, auch noch ankommen wollen, dann müssen wir schon noch ein bisschen zügig fahren. Genau, das war so, was waren so meine zwei Ideen. Ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich tatsächlich die ganze Zeit sehr gut gefühlt. Und vielleicht, manchmal macht man ja auch so ein bisschen dumme Sachen, wenn man sich gut fühlt.
Macht man meistens, ja, aber in dem Fall war es okay.
Ja.
Gipfelte dann bei dummen Sachen in den, sag mal, windreichsten Sprint aus einer Zehnergruppe, den man so kriegen kann. Also Rosa hatte sich so Windschatten, finde ich gar nicht geil. Und ich glaube, bis zu 300 Meter, was war das, komplett aus der Gruppe raus, losgesprintet im Wind. Ich glaube einfach nur, weil du weil es eine Lücke auftat und du so ein bisschen, glaube ich, das Momentum mitnehmen wolltest. Man sieht es ganz gut im Drone-Shot, dass du auch keinen Bock hattest, irgendwo einzukehren, sondern wirklich komplett daneben. Da fährst du einen 26-Sekunden-Sprint ungefähr, beschleunigst dadurch mit irgendwie über 550 Watt, Peak-Power 36, beschleunigst mit einem Gravel-Bike auf 54 km/h und fährst dann wirklich ins Ziel mit dem Gesichtsausdruck, what the fuck, habe ich gerade Unbound gewonnen?
Wusstest du es genau zu dem Zeitpunkt oder warst du noch kurz unsicher?
Also als ich über die Linie gefahren bin, wusste ich, ich hatte gewonnen. Ich habe es tatsächlich schon 50 Meter vor der Ziellinie gewusst, weil, also erst, ich muss ehrlicherweise sagen, gerade was Lukas sagt, stimmt, ich wollte mich auf gar keinen Fall einboxen lassen, weil wir halt schon doch eine relativ große Gruppe waren, die da zum Sprint gegangen waren. Wir haben am Ende nochmal 2 Fahrerinnen abgehängt auf dem letzten Anstieg und waren dann zu 9 im Sprint. Und wie Lukas gesagt hat, also die Sprintlinie da in Emporia, die ist 450 Meter lang. Es hat sich jetzt schlimmer angehört, was Lukas gesagt hat, als es dann war. Also ich bin nicht als erstes in diese Kurve gefahren, sondern teilweise sind die Leute 450 Meter gesprintet.
Ja, der Sprint war total weird. Ja. Ich habe jetzt auch nicht in Erinnerung, dass du die Erste warst. Da sind da einige Leute richtig früh losgefahren.
Genau, also einige Leute sind schon aus der Kurvennarbe praktisch losgesprintet. Dadurch sind dann einige Leute halt, wie gesagt, schon nach 150 Metern langsamer geworden. Und ich war ungefähr so an der 3. Position aus der Kurve und habe dann, wie Lukas gesagt hat, das Momentum mitgenommen. Also ich hatte mir überlegt, entweder wartest du jetzt, aber dann musst du wirklich rausnehmen aktiv oder vielleicht sogar abbremsen.
Dann wirst du gespült von hinten, da kommen dann mal 3 vorbei, die nehmen schon mit und dann war es das. Also
genau.
Schon richtig.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich nehme das Momentum mit. Und mit der Aktion, muss ich auch ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt nicht gedacht, okay, mit der Aktion gewinne ich zu 100%. Aber ich dachte, also ein Podium könnte damit gut drin sein. So habe ich gespielt. Und weil ich habe gedacht, mir springt wahrscheinlich schon einer hinten drauf und überzieht mich dann in den letzten 50 Metern. Genau, aber ich habe dann bin dann losgefahren und habe dann erstmal so 100 Meter bin ich gesprintet und dachte so, wann kommt die Person vorbei? Und dann mit so 50 oder 100 Metern to go habe ich halt niemanden gespürt. Also niemand war in meinem engen Feld. Also
man spürt das auf jeden Fall immer. Man weiß genau, wo die Leute sind.
Ja, man spürt schon, wenn jemand so an deinem Hinterrad vorbeikommt. Und ich habe niemanden gespürt und dann habe ich mir gedacht so, okay, ich mache jetzt nicht hier so einen Lorena Wiebes-Fehler, dass ich jetzt irgendwie schon vor der Ziellinie irgendwie feiere, sondern bin einfach durchgesprintet. Und wusste dann eigentlich sofort, dass ich gewonnen hatte. Ich konnte es nicht glauben, also ich fand es surreal, ich wusste schon, dass ich den Sprint gewonnen habe, ja.
Ja, cool.
Krass. Ich muss ein bisschen aufs Gas drücken, weil ich noch so viele Fragen habe. Aber Lukas hat ja schon gesagt, es wird keine Stunde. dementsprechend, ich finde es ja aus, sag ich mal, aus Marketing-Sicht interessant, was einfach danach passiert ist. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen hören, wie das, wie die Tage danach waren. Vor allem, ich habe mir halt gedacht, ich habe es gesehen, habe einen Screenshot gemacht, glaube ich, von deinem Instagram-Profil und habe mir gedacht, so, ich brauche diese Benchmark einfach, um zu gucken, was passiert nach dem Unbound. Und habe das tatsächlich, jetzt müsste ich jetzt mal nachgucken, so im 3-Stunden-Takt immer wieder mir gescreenshottet, einfach nur, um diesen Effekt zu sehen. Und also, was ist danach generell passiert, jetzt mal auf Social Media und überall anders?
Ja, also auf jeden Fall ist meine Social-Media-Reichweite deutlich gewachsen. Also ich war davor auf Social-Media, ich habe so versucht, so ein bisschen anzufangen, mal so ein paar Rennresultate zu posten, aber ich war jetzt nicht super aktiv auf Social Media, und hatte halt in dem Sinne auch keine große Reichweite. Ich hatte knapp über 1000 Follower, glaube ich.
Ich könnte es nachgucken, aber ja. das kommt ungefähr hin.
Genau, um den Dreh. Und also ist natürlich, also nach dem Sieg ist dann komplett explodiert. Und ich kann mich nur erinnern, das erste Mal, dass ich irgendwie so nach zwei Tagen war ich, glaube ich, schon wirklich bei über 6000 Followern. Also es ist wirklich dann super, super schnell gegangen.
Ja.
Und ich habe halt wirklich so viele Nachrichten von Gott und der Welt bekommen, die mir gratuliert haben, die es selber nicht glauben konnten, was passiert ist. Auch teilweise von Leuten, die ich irgendwie mal vor 10 Jahren kennengelernt habe, die gar nicht so tief in der Fahrradbubble sind, aber irgendwie vielleicht wie eine amerikanische Familie haben und deshalb wussten, was anbauend war. Ah, also cool. Es war wirklich so cool und so eine positive Rückmeldung, und aber auch von extrem vielen, also was für mich persönlich jetzt neben dem ganzen Marketing und Aufmerksamkeit von Brands richtig cool war, ich habe extrem viele Nachrichten von Studenten oder ja Leuten aus dem Universitätsbereich bekommen, die das super inspirierend fanden und auch cool fanden, dass ich irgendwie es geschafft habe, doch den Profisport mit irgendwie einem Job an der Seite oder jetzt im speziellen so einem Uni-Werdegang zu kombinieren, und dass das auch echt einige inspiriert hat. Das hat mich natürlich mega gefreut, da zu sehen, dass das irgendwie ja positiv aufgenommen wurde. Ja, und dann kamen natürlich relativ viele Anfragen von verschiedenen Artikeln, Podcasts, und halt Media oder auch Brands allgemein, die teilweise vorher mich schon so kontaktiert hatten, dass sie vielleicht mal in der Zukunft mit einer Zusammenarbeit interessiert werden. Und dann war nach Anfang so, ja, auf jeden Fall. Also da ging dann schon, also die Resonanz zu dem Sieg war auf jeden Fall schon sehr groß, ja, definitiv.
Da merkst du dann auch nochmal, wie wichtig das ganze Ding da ist.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn du das vor allem vergleichst, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das auch schon mal zu Lukas gesagt, also klar, auf jeden Fall nach 10 Stunden, ich würde schon sagen, dass selbst wenn man sich da die absoluten Werte von mir anguckt, ich würde sagen, ich bin da nach 10 Stunden oder 10,5 Stunden, vor allem unter der Prämisse, dass ich da vorher allein gefahren bin, schon noch echt einen soliden Sprint gefahren. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt viele Leute viel außergewöhnlichere Power Numbers treten würden in so einem Sprint, außer die sind pure Sprinter, aber dann wären sie halt nicht mehr dabei am Ende. Aber man sieht, also ich würde sagen, jetzt von der Leistung, die ich erbracht habe, würde ich zum Beispiel sagen, dass ich in Aachen auch ein sehr, sehr, sehr starkes Rennen gefahren bin. Aber das hat natürlich dann trotzdem nicht so viele Leute interessiert. Also
nee, nicht so einen Stellenwert.
Es hatte einfach nicht so einen Stellenwert, obwohl ich jetzt sagen würde, dass die Konkurrenz da auch sehr, sehr stark war. Aber da sieht man halt natürlich, dass dann irgendwo so diese Mediapräsenz halt anders ist. Und natürlich muss man sagen, ich glaube, es ist halt einfach bei Unbound allein das Rennen zu Ende zu fahren, weil dir kann an diesem Tag so viel passieren, dass es halt irgendwo schon auch dann nochmal so eine besondere Leistung irgendwo ist, dass wenn du das dann gewinnen kannst, weil halt so viel passieren kann.
Ganz kurz auf das Physiologische, weil du sagtest Fatigue Resistance. Ich hebe mich selten gerne selbst auf einen Thron, aber nach Unbound habe ich es schon ganz gerne gemacht, weil nicht nur Rosa hat ja das Rennen gewonnen, sondern auch mein anderer Athlet, Sepp Breuer, das XL-Rennen gewonnen.
Ja.
Auch, und das auch da wieder, mit einem Sprint nachher im 1-gegen-1-Duell nach 20 Stunden fährt er nochmal 1000 Watt Sprint und meinte auch, er war so Fatigue Resistant. Und auch Paul hat ein richtig geiles Rennen abgeliefert, weil bei dem Unbound, also alle meine drei Athleten, muss ich sagen, hat richtig gut funktioniert. Und da vielleicht mal ganz kurz zum Training, wir hatten ja
Regeln. Darf ich raten? Intermittent Fatmax auch, spielt auch eine Rolle?
Intermittent Fatmax und IEs, also dieses 30-30er, 40-20er, diese Fatigue Resistance aufzubauen, also wiederholte Ansteuerung deines Fast-Twitch-Systems immer wieder Zeit darin zu verbringen. Das haben wir sehr viel gemacht, hat Paul sehr viel gemacht. Ich habe wirklich auch, ich habe in der Vorbereitung von Badlands damals, der Proja super viele 40-20er fahren lassen. Ich meine auch so, du weißt jetzt zwar nicht warum, aber später in der Wüste, dann wird das relevant. Und ja. Da genauso. Und das hast du auch gemacht und ihr seid alle bei dem Rennen, das kannst du nicht einfach immer drauf kloppen, diese Hammermethode. Man muss auch die Voraussetzung der VO2 Max etc. mitbringen. Aber wenn du es gezielt einsetzt, dann kannst du echt dadurch so eine 7, 8, 10, 20 Stunden Performance, sag ich, dich rausholen.
Ja. Intermittent Fragmaster ist ja auch eine nette Einheit. Also die 3x20, 30, 30er ist weniger nett. Aber die Intermittent Fatmax finde ich ganz cool. Ja,
die hast du auch sehr viel gemacht. Einmal schnell und 4 Minuten wieder abbauen.
Ja, passt halt auch wirklich gut zu diesem Profil. Also ne, ja. Ein bisschen Standgas, dann eine Welle drüber drücken, dann wieder ein Standgas. Also.
Ja, und auch über 3,5 Stunden immer oder 4 oder 5 Stunden Training immer wieder es hinzubekommen, auch vielleicht in den letzten 2 Trainingsstunden, 1 Minute on, wieder abbauen, 1 Minute on, ja. Wieder abbauen. Dann im besten Fall nicht Peak-Werte in den ersten 2 Stunden, sondern auch am Ende noch die gleichen Werte fahren zu können, immer wieder in diesem Fast-Switch-System zu rekrutieren. Ja. Das ist nicht das VO2-Max verbessernde Training, das wäre jetzt vermessen an der Stelle zu sagen bei Intermittent Fatmax, aber immer wieder rekrutieren und nicht einfach nur Polarize machen, indem du halt VO2-Max-Hit-Intervalle machst und dann wieder Lit-Training. Du musst auch diese Resistance aufbauen.
Definitiv. Kommen wir zu dem zweiten Punkt, wo ich habe eben schon mal gesagt, so, du hast so Punkte, dann merkst du so, holy shit, jetzt geht's los. Ausblick auf die Zukunft. Du hast für nächstes Jahr einen Straßenvertrag unterschrieben mit dem World Tour Team, mit Canyon SRAM Racing. Hättest du das irgendwie geglaubt, im Januar 2024, wenn man dir so sagt, so, ja gut, aber im Januar 2025 hast du einen World Tour Vertrag. Und dann hättest du dir wahrscheinlich auch gedacht, so wie soll ich denn da jetzt hinkommen?
Ja, ja. Also ich hätte es nicht unbedingt geglaubt, dass das so schnell funktioniert. Irgendwo im Hinterkopf hatte ich das schon mal, dass vielleicht, wenn alles gut läuft, sowas passieren könnte. Und da habe ich dann so Vorbilder im Kopf gehabt, wie zum Beispiel eine Marlen Reusser, die irgendwie auch irgendwie erst mit 28, glaube ich, in den Profisport so richtig reingekommen ist. Oder auch jetzt sehr prominent die Olympiasiegerin Kirsten Faulkner, die auch erst sehr lange in einem VC-Fund in Amerika gearbeitet hat und dann irgendwie auch erst mit 28 auch rüber gewechselt ist. Also da gab es dann schon so ein paar Quereinsteigerinnen, die das irgendwie gemacht haben. Und das waren auch, muss ich so sagen, auf jeden Fall immer meine Vorbilder. Dass ich das jetzt aktiv geglaubt hätte, nicht sofort unbedingt. Ich glaube, der Moment, wo ich dann so gedacht habe, okay, ich könnte vielleicht mal von so einem Team angesprochen werden oder dass die auf mich aufmerksam werden, war dann bei mir tatsächlich nach der deutschen Meisterschaft auf der Straße, ne? Genau.
Ja.
Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Klickmoment. Also um Kontext zu geben, die deutsche Meisterschaft auf der Straße war, glaube ich, 2 oder 3 Wochen nach Unbound, also auch in einem relativ engen Zeitfenster. Und dazwischen bin ich sogar noch ein Gravel-Rennen in Frankreich gefahren.
Mio, ja.
Genau, also hatte dann echt wirklich Woche nach Woche Rennprogramm und dann natürlich nochmal mit dem Trap. Und ich hatte noch eine 4-tägige Konferenz direkt nach Unbound in Dublin.
Du hattest geringste Trainingsload und Volumen nach Unbound, weil eigentlich nur war in der Woche war zu viel Traffic, bisschen Pause, Rennen fahren. Dann wieder zu viel Traffic, bisschen Pause, Rennen fahren.
Ja.
Richtig interessant.
Ja, ja. Genau, und dann war es auch bei mir so, dass ich erst gedacht habe, so fährst du jetzt überhaupt noch zur deutschen Meisterschaft Straße, weil eigentlich, ich habe mir sogar, eigentlich interessiert es keinen meiner Sponsoren, dachte ich so, außer jetzt vielleicht Lennart, weil der das interessant findet.
Ich das verfolge.
Weil du so hast.
Ich fand das tatsächlich super interessant, genau diesen, dieses Ding. Also du hast ja Gravel und Gravel ist Gravel und Straße ist Straße und die Transition schafft nicht jeder und ich war total gespannt zu sehen, wie performst du in so einem Rennen. Und auch da im Vergleich vielleicht zu den Conti-Fahrerinnen und im Vergleich natürlich zu den World Tour-Fahrerinnen. Und ich würde sagen, das Ergebnis ist tatsächlich genau das, was ich erwartet habe. Mhm. Also, auch wenn es ein extrem gutes Ergebnis war für die meisten Leute, habe ich es tatsächlich irgendwie erwartet. Ich denke mal, du hast dich besser geschlagen, was so das im Feldfahren angeht, als viele gedacht haben. Aber da ist sicherlich noch Potenzial auch nach vorne, was dann das Ergebnis nochmal verbessern würde.
Mm-hmm. Ja, klar, definitiv. Ich glaube, dass da immer eine Lernkurve noch irgendwo ist. Ich denke auch, da habe ich dann auch schon, jetzt sagen wir mal, mit den Verantwortlichen bei Canyon SRAM drüber geredet, was so das Feldfahren angeht. definitiv gibt es da immer Lernpotenzial und ich denke auch.
Ja, wo soll es auch herkommen, wenn man ehrlich ist? Ne? Also, das ist jetzt nichts, das machen alle anderen seit 15 Jahren oder sowas. Also,
ja, auf jeden Fall.
Deswegen sage ich, dafür hast du dich extrem gut geschlagen schon.
Aber ich denke auch, dass darf man dann auch nicht vergessen und ich glaube, das ist teilweise einigen Leuten nicht so bewusst. Gerade wenn du dir so überlegst, gerade in den Gravel-Rennen, die gemischt sind, also mit Männern und Frauen, bei so einem Start bei Traka, also wenn du da nicht, sagen wir mal, den Mut hast, irgendwie in eine Lücke reinzuziehen, bist du da auch mal ganz schnell 10 Reihen zurückgerutscht.
Neutralisation beim Tracker ist immer die Hölle. Ne? Also das ist definitiv so, das zieht sich da halt ein bisschen auseinander. Aber der Anfang, da musst du genau das schon beherrschen. Und das ist vollkommen richtig. Wenn du das nicht kannst, dann bist du bei Gravel-Rennen nur am Aufholen. Ja. Dann fährst du halt erstmal, bist abgehängt, dann fährst du den ganzen Tag hinterher.
Ja, und ich würde jetzt auch sagen, jetzt auch dieses Jahr wieder bei der WM, im Endeffekt tatsächlich habe ich mir bei der WM dieses Jahr mein eigenes Resultat irgendwie so ein bisschen versaut, weil ich dann am Ende zu weit hinten positioniert war in der Innenstadt. Aber vorher bin ich eigentlich oftmals schon immer in einer recht guten Position gefahren, was dazu geführt hat, dass ich kaum oder gar nicht Lücken schließen musste. Also aus meiner Gruppe sind immer wieder Leute hinten rausgefallen. Ich habe auch nachher nochmal mir das Videomaterial angeguckt und mir war gar nicht bewusst, wie oft wir eigentlich nur noch eine Gruppe von 15 Leuten waren, wo wieder wer zurückgekommen ist. Und ich war eigentlich immer relativ weit vorne drin. Also dementsprechend glaube ich schon, dass das Graveln irgendwo, diese Massenstarts teilweise einem da schon auch ein bisschen geholfen haben, da irgendwie so die Position zu finden. Aber klar, also da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf und denke ich, kann noch was gehen, ja.
Also bei der Deutschen an der Performance lag es auf jeden Fall nicht. Ich meine, um das nochmal ganz kurz im Training.
Du bist 80 geworden, oder? Das war noch nachzureichen.
Neunte,
ja genau. Um ganz kurz das einzuordnen, wir haben ja gesagt, wir hatten davor super lange Vorbereitungsphase, wir hatten Volumen bis zum April, dann hatten wir halt spezifisch hingearbeitet Richtung Anbauen mit diesen 40-20er. Dann kommen wir in eine Phase nach Anbauen, da bringst du schon einen super großen Motor mit. Schätzungsweise, in dem Moment haben wir keine Testung gehabt, aber ich gehe mal um 295 Watt Threshold vielleicht aus, irgendwas in dem Bereich. Als grobe Orientierung, dann haben wir eine Phase, 2 Wochen, wo du eigentlich in der Woche kaum was machen kannst, weil auch noch viel anderer Stress, dann fährst du die Wettkämpfe, fährst du die Rennen, ganz kurz vielleicht 290 oder 295 Watt Average sind wir bei 4,3 Watt pro Kilo bei dir dann an der Schwelle, das muss man erstmal mitbringen und dann kommen wir zur Deutschen und dort fährst du, eigentlich muss man sagen, bei deutscher Straße deinen besten Minutewert, generell auf Training Peaks, wenn ich mal einen rausnehme, also der zweithöchste jemals, der ist aber nur 3 Watt höher, 444 Watt, 7,16 Watt pro Kilo, nach einer Woche, wo du halt eigentlich sagtest, so, boah, weiß ich gar nicht, ob da ja ein Start gehen soll. Also nochmal da zur Orientierung und dann diesen Transfer hinzubekommen aus einem 10-Stunden-Rennen, 2 Wochen später, im Straßenrennen bei 3,5 Stunden, einen 1-Minute-Wert von 7,2 Watt pro Kilo hinzuperformen, das ist ein Brett. Also da warst du, glaube ich, hast du einfach gezeigt, dass du allgemein durch das Training auf so einem hohen Level gerade unterwegs bist, dass du all diese verschiedenen physiologischen Bereiche echt abdecken kannst.
Das, du hast gerade gesagt, das war auch so ein bisschen für dich der erste Moment, wo du dran geglaubt hast, war das auch der erste oder wann kam das, dass das konkreter wurde, auch mit dem Team, was Straßeneinsätze angeht?
Ja, das ist so ein bisschen im Gespräch entstanden. Also natürlich, also habe ich für nächstes Jahr dann mir überlegt oder jetzt, wo die Saison, Anfang der Saison für mich schon so gut gelaufen ist und ich eigentlich bei jedem Rennen, gut, jetzt bin ich bei der Deutschen Meisterschaft 9. geworden, aber sonst bin ich bei jedem Rennen aufs Podium gefahren oder habe es gewonnen. Da wusste ich schon so, okay, eigentlich sollte ich für nächstes Jahr schon da deutlich bessere Verträge oder ein besseres Setup kriegen, wo ich dann vielleicht auch nochmal professioneller an den Start gehen kann. Warum ich das jetzt sage, ist, also, dass ich einfach zum Beispiel das Glück habe, dass ich dieses Jahr enorme Unterstützung von der Seite von meinem Freund habe, aber eigentlich musste ich mich jetzt mit Ausnahme bei Traka, wo jetzt Lukas oder Ministry mich supportet hat, eigentlich alles selber organisieren. Also auch bei Anbauend, bei jedem OCI-Rennen musste ich meine eigenen Flaschen, Support-Leute, Mechanik, Zeug etc. alles selbst machen und das hört sich jetzt vielleicht erstmal nicht so viel an, es ist aber über die Dauer und Anzahl an Rennen dann doch echt viel, das immer zu organisieren, weil du eigentlich immer so eine extra Person brauchst. Und dann habe ich mir halt überlegt, dass das irgendwie schon für mich echt immer so ein Stressfaktor war und ich einfach so eine bisschen bessere Supportstruktur gerne hätte, um mich dann halt noch mehr aufs Rennfahren zu konzentrieren. Und dadurch, dass ich halt, wie gesagt, beim Anbauen so gut performen konnte und das Rennen halt nun mal wirklich wichtig ist für Sponsoren, ich einfach die Möglichkeit geboten bekommen habe, mit Sponsoren mich zu unterhalten, die mir das bieten können. Genau. Und dann habe ich da im ersten Schritt dann halt, ja genau, mit Canyon oder wurde von Canyon kontaktiert. Und die haben dann aber auch recht schnell gesagt, dass die bei mir halt irgendwo auch dieses Potenzial sehen, auf der Straße zu fahren. Ja. Plus, was wir jetzt auch sehen, schon auf der Männerseite dieses Jahr beim Anbauen, aber auch teilweise bei den Frauen selbst beim Anbauen, dass die Rennen schon auch strategischer oder Teamtaktiker gefahren werden. Also, dass es jetzt beim Gravel-Teams gibt, dass es bei schnellen Rennen dazu führt, dass mal einer vorne rausfährt und das Teammate irgendwie nicht chased. Und dass man irgendwo jetzt auch schon so ein bisschen Road-Skills oder Road-Smartness mit an den Tag bringen muss, wenn man die großen Rennen dann doch gewinnen möchte, wenn sie nicht zu selektiv sind vom Kurs. Ja, dann war halt so die Überlegung, ob man da nicht vielleicht irgendwie so Synergien ziehen könnte. Und dadurch, dass halt meine zwei Hauptsponsoren fürs nächste Jahr Canyon und SRAM sind und das Team Canyon SRAM ist, also die Titelsponsoren sind, hat es dann da sehr, sehr gute Synergien gegeben. Und ja, so kam dann die Idee und das wurde tatsächlich komplett von der Seite meiner Sponsoren getrieben. Also die Initiative kam im ersten Schritt jetzt nicht von mir, sondern eher von Seite der Sponsoren, ja.
Aber nein hast du auch nicht gesagt.
Nee, nein habe ich dann auch nicht gesagt. Und vor allem einfach dieser Aspekt, also ich sehe da ja auch super viel Potenzial, mit super erfahrenen Fahrern zu fahren, die eben genau wissen, wann ist es wichtig, sich wie zu positionieren. Man sieht ja teilweise auch zum Beispiel, es gibt Leute, die jetzt in den Gravelfeldern immer gut vorne fahren können und gute Ergebnisse im Gravel einfahren. Wenn die aber jetzt mal zum Beispiel dann in die Weltmeisterschaft geschmissen werden, in Löwen, sieht man plötzlich, dass der ein oder andere Graveler dann leider gar nicht mehr performt, weil er halt nicht wie ein Mountainbiker die ganze Zeit vorm Feld rumfahren kann, weil das Feld einfach zu stark dafür ist, ne?
Das schließt direkt meine ketzerische Frage, die ich schon angekündigt habe, an. Also wir sehen dann in meiner WM, und eine WM hat immer extrem viele World-Tour-Fahrer und Fahrerinnen am Start. Es ist eine andere Dynamik, du hast die Teammates schon angesprochen. Es ist so, dass halt dann viele in Probleme bekommen und die besten Graveler, die das Jahr über in den UCI-Rennen vorne fahren, rücken dann einfach ein paar Plätze nach hinten. Und ist das was du dir jetzt auch versprichst, von dem Wechsel zu dem Team, einfach eine andere Vorbereitung zu haben? Was erlaubt dir dieser Teamwechsel oder dieses Wechsel in das Team auch für deine Gravel-Karriere?
Ja, definitiv. Also ich finde, man muss immer noch mal differenzieren. Also ich sage auch ganz ehrlich, hätte die Gravel-WM in Girona auf der Traca-Strecke stattgefunden, dann glaube ich schon, dass noch mal mehr Graveler in der Top 20 gewesen wären. Das definitiv. Auch ohne da jetzt irgendwem zu nahe treten zu müssen, aber auf den zwei kleineren Abfahrten, die es dann in Löwen in der Gravel-WM gab, war ich dann doch von der einen oder anderen World-Tour-Fahrerin erschrocken, wie sie da runtergefahren ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Was aber auch verständlich ist, wenn du vielleicht noch nie auf Gravel gefahren bist und für die eine oder andere World-Tour-Fahrerin war das sicher das erste Gravel-Rennen, die spüren es dann rutschen unter sich und bei der Straße heißt meistens rutschen fast Crash. Dementsprechend kann man
das... Ja, genau, also das kenne ich natürlich auch. Also ich fahre auf dem Gravelrad, sage ich auch immer wieder, ab wie so ein Mäuschen, weil ich denke halt so, was macht das Fahrrad? Wenn ich das auf der Straße spüre, ist halt Ende. Und daran muss man sich halt erstmal gewöhnen.
Ja, definitiv. Dementsprechend genau dahingehend denke ich, dass da dann definitiv nochmal Unterschiede geben würde. Also das heißt, wenn die Strecke jetzt selektiver wäre, würde es vielleicht auch nochmal ein bisschen was ändern. Aber allgemein denke ich schon, dass das ist auch im Leistungsniveau einfach, da teilweise schon Unterschiede gibt, wie Lukas das eben auch angesprochen hat, dass es halt oft so im Gravel ist, dass entweder komplett sehr junge Fahrerinnen oder neue Fahrerinnen in den Sport kommen oder Quereinsteiger wie ich oder halt dann doch Fahrerinnen hauptsächlich Gravel fahren, die vielleicht früher mal World Tour gefahren sind und das jetzt als zweiten Karriereweg sehen. Und ich glaube, dass man einfach in so einer Teamstruktur mit diesem ganzen Support, wo man sich dann wirklich zu 100% auf den Sport fokussieren kann. Also wenn man da bei einer Rundfahrt ist, wurde mir jetzt auch schon mitgeteilt, also du machst eigentlich nichts anderes, außer, also das hört sich jetzt übertrieben an, weil diese Menschen extreme Leistungen darlegen, aber du steigst eigentlich auf dein Fahrrad, aber alles andere wird für dich strukturiert.
Es
wird für
Rosa. Es ist, also ihr müsst keine Kette mehr vorm Rennen drauf machen, das machen andere jetzt für euch.
Genau.
Oder neue Reifen mal eben nochmal kurz. Das ist der Luxus, den du auf einmal bekommst.
Genau.
Das ist Wahnsinn, oder?
Ja.
Nicht mehr fünf Stunden vor Start nochmal die komplette komplette Rahmen neu bauen.
Richtig, oder auch die Flaschen werden für dich gemacht, es wird für dich gekocht und da wird auch auf deine Ernährung mitgeachtet etc.
Das, ja, oder auch generell jetzt in der Orga, was du jetzt an Möglichkeiten hast. Ich meine, du hast jetzt auch Girona gezogen. Du hast, wir haben dieses Jahr das erste Mal wirklich flächendeckendes Höhentraining eingesetzt in Vorbereitung für die Gravel DM. Dann war Sea Otter direkt danach. Du bist in Girona. Bei Sea Otter hast du richtig performt. Geilsten 20 Minuten des Jahres abgeliefert. So, also aus der Höhe ins Rennen hat super funktioniert bei dir. Und das ist etwas, was wir in Zukunft viel, viel frequentierter einbauen können im Training, weil die Strukturen drumherum jetzt einfach gegeben sind, dass du auch langsam dahin kommst, klingt jetzt so hart, aber mal zum ersten Mal Trainingsbedingungen zu hast, zu deiner Leistungsfähigkeit, die du gerade mitbringst. Du hast Profi-Werte schon jetzt gezeigt, aber jetzt kriegst du Profi-Bedingungen auch dazu und das ist schon ziemlich spannend.
Ja, klingt gut. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ist ja auf jeden Fall eine super spannende Zeit, denke ich mal. Ich meine, das war ein turbulentes Jahr, so wie ich eben gesagt habe. Ich glaube, wenn du im Januar über das Jahr nachgedacht hättest, wäre wahrscheinlich nicht deine Beschreibung des Jahres gewesen.
Ja.
Weil das ist, glaube ich, in vielen Fällen auch so ein bisschen so ein Best Case. Und ja, jetzt bin ich einfach total gespannt, was die nächsten 2 Jahre passiert. Du bist 2 Jahre beim Team unter Vertrag. Du wirst strategisch Rundfahrten einbauen können. Du wirst halt den anderen Support bekommen. Und dann kann man auch mal schauen, inwiefern es dann auch bei diesen UCI-Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften nochmal einen Schritt gibt. Und du hast berechtigterweise gesagt, der Kurs in Leuven, es war auch letztes Jahr da bei der EM so, es war schon ein sehr auf Straßenfahrer und Straßenfahrerinnen gemachter Kurs. Und ich bin total gespannt. Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt.
Ja, wir sind sehr weit.
Wir sind sehr weit. Wir hätten sicherlich noch ein, zwei andere Themen gehabt.
Noch?
Ja, du möchtest noch was über die Physiologie sagen?
Nee, ich will nicht sagen. Ich habe 5 also Schnellfeuerfragen.
Die hätte ich jetzt auch mir aus der Nase gezogen, aber wenn du sie vorbereitet hast, perfekt.
Lukas. Okay, kannst ja nochmal zwischengrätschen, aber was ganz kurz nochmal. Einfach nur generell aus dem letzten Jahr, was ich jetzt lernen möchte. Lieblingstrainingseinheit von dir?
4x8.
4x8, okay, spannend. Okay, Frage 1.b, direkt Gegenteil, Hasseinheit. Habst du gar keinen Bock drauf, machst du aber.
Ich habe gar keine so richtige Hasseinheit, aber ich muss sagen, ich glaube, einmal hatte ich 4x20x40x20.
Boah. Da hat er sich aber nur vertippt wahrscheinlich.
Das fühle ich.
Das war schon zach. Also, boah.
Okay,
ja.
Okay, das fühle ich. Frage 2. Jetzt im Gravel-Rennen. Lieber schneller, fester Schotter oder Tricky Rocky Trucker-Style?
Tricky Rocky Trucker-Style.
Okay, cool. Obwohl halt Anbauen so ein erfolgreiches Jahr war, ne? Frage 3. In dem Moment habe ich mich dieses Jahr am stärksten gefühlt.
Bei Sea Otter.
Bei Sea Otter, okay. Also dieser eine Climb, wo du dann merkst, okay, hier, ich kann ein bisschen machen, was ich will.
Ja, ich muss sagen, also das hast du gerade eben schon mal angeteasert. Ich habe dieses Jahr das erste Mal ein Höhentraining gemacht und bin dann nach Sea Otter, also Girona, zu dem UCI-Rennen direkt angereist und dann 2 Tage danach das Rennen gefahren. Und ja, wir haben das ja schon kurz besprochen. Also ich muss sagen, das war halt da einfach so, ich konnte den Berg Vollgas hochfahren, habe, glaube ich, ungefähr nochmal 30 Watt auf meinen 5-Minuten-Wert draufgelegt und habe danach dann nochmal irgendwie nach diesen 5 Minuten nochmal 1 Minute bei knapp, also 440 Watt oder so nochmal getreten und dann nochmal 10 Minuten Bestwert getreten und habe mich super frisch gefühlt.
Das war alles ein Level höher, das war ein bisschen irre.
Willst du ganz kurz noch Zahlen dazu reinschmeißen? Das wäre nämlich meine Frage, so was fährt man in der Spitze auf 5 Minuten im Gravel-Bereich. Weißt du es aus dem Kopf?
Ja, ich glaube, es waren 5 Minuten 350 Watt und ich glaube 10 Minuten knapp 325 Watt, ja.
323, genau. Ja,
dann kann man schon davon ausgehen, dass die 5 Minuten auch noch mal ein bisschen höher gehen könnten, wenn man sie isoliert testet.
Besten 20 Minuten 294, auch da im Race, nicht isoliert getestet. Beste Minute 444 dieses Jahr, auch im Race. Also das sind schon coole Zahlen bei ca. 61, 62 Kilo, hast du ja vorhin schon gesagt. Dazu kurz mal meine Anschlussfrage, die ist gar nicht so banal, wie sie vielleicht klingt. Egal, komplette Bandbreite, eine Zahl darfst du aussuchen, Lieblingswattzahl.
Lieblingswattzahl? Ja, ich war.
Das kann auch im Training sein. Das kann easy, es kann hart, es kann alles sein. Es kann ein bisschen chillig im Training sein, es kann auch intensiv sein. Mhm. Ich könnte meine raushauen.
Was?
500 ist bei mir die Zahl. Doch, also es geht nicht darum, dass ich das gut, also sondern...
Einfach wegen der Zahl oder wie du dich dabei fühlst oder was?
Weil ich kann ja super viel Latat produzieren. Bei 500 habe ich das Gefühl, ich kann das, also wenn ich gut erholt bin, überraschend lange für mich halten, für meine eigentliche Physiologie. 500 ist eine Lieblingswattzahl bei mir.
Ja, bei mir ist es tatsächlich auch ähnlich. Also bei mir sind es so 320, 330 Watt. Da fühle ich mich noch also richtig gut, aber ich fahre richtig schnell. Ja. Und danach wird es so ein bisschen räudiger.
Ja, genau. Aber das hätte ich auch gesagt. Ich hätte auch bei mir irgendwie so 315 oder sowas gesagt bei so einem Swift-Rennen. Das ist irgendwie so ein Wert, den man so ein paar Minuten halten kann, der nicht sofort so in die Fresse ist, sondern der erst hinten raus zäh wird, aber auch noch nicht so zäh, wenn du es gut dimmst. Ja. Das kannst du ein bisschen damit spielen. Ja, also das hätte ich auch in dem Bereich ja gesagt.
Ich sagte, so eine, wenn man darüber nachdenkt, macht das mehr auf als.
Also dein Pendant ist die 500. Da kannst du ein bisschen spielen. Dann bist du nicht sofort räudig.
Ja. Aber wenn ich gute Beine mitbringe, dann habe ich 500. Da denke ich mir so, here we go, das sind 500.
Ansage.
Okay, und dann die letzte Frage wäre so, einfach generell, hast du Ziele fürs nächste Jahr oder schon was Fixes dir vorgenommen, beziehungsweise wo möchtest du nächstes Jahr performen?
Ja, also auf jeden Fall, und das ist auch noch mein Fokus, also ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr mich weiterhin aufs Gravelfahren auch noch weiter fokussieren und möchte natürlich wieder beim Unbound performen. Mein Traum wäre es natürlich, ich glaube, dann wäre ich die erste Fahrerin so im letzten Zeitalter, die das zweimal gewinnt. Das wäre schon ein großer Traum auf jeden Fall von mir. Und natürlich, was Lennart eben gesagt hat, also ich würde schon unbedingt ein Top 10 bei den Worlds fahren wollen und bei Europeans jetzt Gravel auf jeden Fall aufs Podium fahren wollen.
So, gut, Ansage.
Sehr schön. Dann hoffen wir, dass wir in einem Jahr hier sitzen, dass alles in Erfüllung gegangen ist.
Ja.
Ich glaube, da kommen noch ein paar Sachen dazu, die ja, hoffentlich auch erfreulich sind. Wir haben jetzt hier Stunde 44.
Längste Podcast-Folge, die wir jemals aufgezeichnet haben.
Meinst du? Ja,
absolut.
Könnte in die Richtung gehen. War aber auf jeden Fall nicht langweilig. Ich bedanke mich erstmal, dass du hier warst und die ganzen Einblicke gegeben hast. Wir haben natürlich jetzt auch ein paar Jahre zusammengefasst aus deinem Leben. Und die nächste Folge können wir uns dann einfach auf die nächsten 365 Tage
fokussieren. Können wir uns wieder das ganze Jahr recappen. Rosa Klöser, meine Damen und Herren, möchtest du noch was sagen?
Nee, ich bin wunschlos glücklich, außer dass ich euch noch ein schönes Wochenende wünsche und es Spaß gemacht hat.
Danke gleichfalls und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.